Hi, hier is Remco en you're listening to What's Up.
What's Up.
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Die letzten zwei Jahre, in denen der Radsport noch spannend ist, sind eingeläutet, zumindest laut Mikkel Landa, der über Remco Evenepoel sagt, zwei Jahre haben wir noch, da können wir uns jetzt anstrengen, danach ist dieser Mann nicht mehr zu schlagen. Remco Evenepoel, nur ein Thema, über das wir heute sprechen müssen in dieser WhatsApp-Folge, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Radsport-Podcast mit den bekannten Podcast-Stimmen. Thomas Gerlich.
Servus.
Jonas Bayer.
Grüße und mit dem legendären, dem großartigen, dem wunderbaren, dem König der Anmods, Lukas Bergmann.
Jetzt sind wir aber hier im Name-Dropping, sind wir schon früh. Also erstens unterstellst du uns schon mal bekannte Podcast-Stimmen zu sein. Und Jonas, ganz ehrlich, dass unsere Namen nach Mikkel Landa und Remco Evenepoel kommen jetzt, also irgendwie stinkt's. Wir bauen nach und nach weiter ab. Also ich weiß nicht, welche Namen jetzt noch kommen sollen, weil...
Jonas geht sogar so weit und sagt, andere Podcasts haben nur noch zwei Jahre Zeit, sich zu etablieren. Danach ist das Podcast-Game zu.
Das scheint mir jetzt schon zu sein, aber nicht von uns.
Nee. Sicher nicht von uns.
Der Podcast-Hype geht bestimmt noch ein bisschen.
Definitiv.
Aber apropos Hype, ja, Remco.
Remco Evenepoel, der Mann hat vier Rundfahrten zuletzt gefahren, hintereinander, hat er allesamt gewonnen. Jetzt die Polen-Rundfahrt und das hat eben Mikkel Landa dazu verleitet, diese Aussage zu treffen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat sie sogar schon vor der Polen-Rundfahrt
gesagt. Ja, nach der Burgos-Rundfahrt.
Also der Mann hat gleich schon wieder zwei gewonnen. Nee, also vor allem in was für einer Manier. Es funktioniert immer noch seine Taktik, einfach 50 Kilometer vor dem Ziel loszufahren und einfach niemanden mehr rankommen zu lassen. Das, was unser heutiger Gast, Jokuina Teutenberg, die sportliche Leiterin beim Frauenteam Trek Segafredo, das heißt, sie kümmert sich normalerweise um die Renntaktiken. Ich weiß nicht, ob sie Remco Evenepoel das raten würde, eigentlich 50 Kilometer vor dem Ziel wegzufahren, aber...
Ja, aber jetzt klappt's ja. Remco hat das ja irgendwie schon öfter gemacht und das hat nicht immer geklappt und jetzt gewinnt er damit auch noch. Also wenn das, der Kerl ist 20, wo soll das noch hinführen? Und auch geil, wie du richtig sagst, seit unserer letzten Folge hat er einfach zwei Rundfahrten gewonnen. Gute Quote.
Vor allem das Problem ist, das waren jetzt nicht irgendwelche Fahrer, die man vielleicht sonst bei der Polen-Rundfahrt sieht, die Nachwuchsfahrer sind und die generell einfach mal schauen, ob sie überhaupt für Gesamtwertungen in Frage kommen, sondern das war in diesem Jahr richtig, richtig gut bestückt, weil es natürlich jetzt geballt auf die großen Rundfahrten zugeht und es gibt nicht so viele Vorbereitungsrundfahrten, deswegen wurde dafür auch die Polen-Rundfahrt genutzt. Nibali war zum Beispiel mit am Start, also im Endeffekt kann man sagen, war es so eine Mini-Generalprobe für den Giro d'Italia.
Ja, mit wahrscheinlich selbigem Ausgang wie beim Giro. Remco vorne.
Carapaz war auch dabei bei der Polen-Rundfahrt, hat sogar eine Etappe gewonnen.
Und Carapaz, da muss ich sagen...
Carapaz wäre auch ein Giro, glaube ich, oder?
Ja, genau. Der hatte natürlich Pech, weil der sah schon ziemlich stark aus wieder.
Der hat einen Sprint gewonnen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Muss ich ehrlicherweise zugeben.
Naja, es war ein Bergaufsprint.
Ging ein bisschen bergauf, aber dennoch hatte ich ihn jetzt nicht als den absoluten antrittsstarken Typen so im Gedächtnis, aber... Naja, gut.
Er weiß es besser. Ja, was wird Remco für ein Fahrer? Dieses Jahr Geheimfavorit für den Giro ist er auch nicht mehr, oder?
Ne, ist schon erstaunlich. Man hat ja eher so gedacht, dass er auf die Ardennen-Klassiker trainiert, aber aktuell scheint es eher so zu sein, dass es egal, wo er ist, hat er eine Chance zu gewinnen. Und vor allem hat er auch gezeigt, dass er am Berg gut fahren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was sie jetzt gelernt haben. Also gerade aus der Burgos-Rundfahrt, wo ein paar richtig schwere Berge dabei waren, dass er da gut drüber kommt und auch gewinnen kann. Und ich glaube, dem Projekt steht da jetzt nichts mehr im Wege. Wir wissen, dass De Koenig Klassementfahrer auch ausbilden kann. Die halten sie meistens nicht so lange, aber Dan Martin war da lange, Enric Maas jetzt. Also die können auch Klassementfahrer ausbilden.
Das schon, aber das Remco ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da glaube ich, würde auch die Koenig ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, um ja, den Mann zu halten, anders als jetzt bei Dan Martin oder Maas, weil Remco ist, wie Landa ja auch sagt, in 2 Jahren spätestens wahrscheinlich kaum noch zu schlagen. Ich meine, der Mann ist 19.
Das 20.
Ist er schon 20 oder? Inzwischen?
Ich glaube, er ist 20, ja.
Dann,
auch vollkommen gleichgültig.
Ob er 19 oder 20 ist. Also. Ob er 19
dann ist
oder
20 er ja schon ist. Näher an der Rente dran. Dann,
ja klar, die werden da natürlich Geld für ihn hinlegen. Also sie haben ja seinen Vertrag ist wieder verlängert, nachdem sie ihn letztes Jahr unter Vertrag genommen haben. Das werden sie sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich wollte ja nur darauf, also für mich ist einfach, glaube ich, nur wichtig zu sehen auch, dass De Koenig kann das Klassementfahrer ausbilden. Die sind nicht nur auf Klassiker aus. Die haben da das komplette Paket und ich glaube, deshalb ist er da auch geblieben. Es scheint so, dass er sie in die Richtung entwickeln will. Muss man abwarten, wie weit es gut geht. Ich denke, muss er nochmal 1, 2, 3 Kilo leichter werden, wenn er wirklich so eine Grand-Tour ganz vorne belegen will. Aber das sollte dann wahrscheinlich nicht das Problem sein am Ende.
Lass uns mal so ein bisschen...
Für De Koenig, ganz kurz, ist ja für De Koenig ja auch eine super Sache, wenn du als belgisches Team auch den belgischen Radfahrer Nummer 1... Oder kommt aus Belgien, Jonas, oder?
Kleiner Spoiler aufs Interview.
Kleiner Spoiler für später. Länderkunde mit Jonas Bayer, Teil 2. Mehr sage ich nicht.
Ich bin gespannt, ich war bei dem Interview nicht dabei.
Berg ist genauso überrascht wie alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, aber es wird sich aufklären. Wir haben vor einer Stunde ein Interview aufgenommen und es kommt Länderkunde Teil 2. Den Rest hört ihr später. So, jetzt Bayer. Berg, jetzt kannst du weitermachen.
Ganz steile These. Kommendes Jahr Tour de France. Alaphilippe als Edelhelfer für Remco Evenepoel.
Alaphilippe ist kein Helfer.
Geht mir auch, du schaust auch schon wieder zu weit.
Macht er nicht.
Ja, aber das ist dann tatsächlich eine spannende Frage. Fährt Remco dann die nächsten 2 Jahre keine Tour de France?
Er wird schon da mitfahren, aber wenn er gewinnen will, dann. Alaphilippe ist jetzt kein Typ, der hilft. Also wir werden nachher noch auch zu den Klassikern kommen. Der ist ein Typ, der immer auf Gewinnen aus ist und nicht auf im Wind fahren.
Auch Alaphilippe will die nächsten 2 Jahre noch nutzen.
Ja,
aber auch dann hat De Koenig
die Weltherrschaft des Remcos eintritt.
Dann hat De Koenig vielleicht zum ersten Mal in der jüngsten Vergangenheit auch dieses Problem, wer ist der Teamkapitän und ob es da dann vielleicht doch mal zu Streitereien kommt, das, was man von De Koenig sonst nicht kennt. Und das finde ich schon ein spannendes Thema, ob da Alaphilippe und Remco zusammen bei so einer Rundfahrt antreten können, ohne dass es da Komplikationen gibt.
Also eine Debatte, das muss er erstmal abwarten. Remco ist noch keine 3 Wochen Rundfahrt gefahren. Jetzt muss er erstmal zeigen, dass er überhaupt über 3 Wochen durchkommt. Das ist nochmal was anderes als.
Das ist natürlich richtig. Ich habe ja auch gesagt, steile These für die Zukunft.
Ja. aber bleiben wir doch mal im Hier und Jetzt. Die Überleitung Teams, die zu viele gute Fahrer haben, können wir nutzen. Und drüber schauen wir rüber auf die Tour de Lais. Jumbo Visma, glaube ich, am Ende 4 Fahrer in den Top 8. Primož Roglič, das nicht viel kleinere Talent. Der auch seit 2018, glaube ich, fast alles gewonnen hat, wo er an den Start gegangen ist oder sehr, sehr viel zumindest gewinnt. Ist er jetzt eindeutig der Favorit auf die Tour de France?
Ja, so wie
das ist keine steile These mehr.
So wie die Polen-Rundfahrt eine Generalprobe für ein Giro war, war die Tour de la eine Generalprobe für die Tour de France. Zumindest, wenn man sich das Duell Ineos gegen Jumbo angeschaut hat. Die waren beide mit absolut der Elite Truppe am Start, die wahrscheinlich auch Tour fahren wird, es sei denn, Christopher Froome verliert noch seinen Platz. Da ist ja auch noch so ein großes Fragezeichen offen, aber zumindest von den Namen her, also Jumbo mit Kreuzweig, mit Dumoulin, mit Bennett und natürlich mit Roglic am Start gegen auf Ineos-Seiten Bernal, Thomas, Froome, Castrovecchio. Also das waren wirklich schon die großen Namen. Und so sind sie auch gefahren, also gerade die letzte Etappe und die vorletzte Etappe, da ging es ja dann wirklich recht bergig nach oben und ich meine, im Endeffekt hat man eigentlich nur noch Jumbo-Trikots und Ineos-Trikots vorne gesehen, zwischendrin mal irgendwo das Trikot von Akea Samsic, von Nairo Quintana, der sich da noch irgendwie mit reingehangen hat, aber das ist schon beeindruckend, wie stark die beiden Teams an den Start gehen. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wäre Jumbo stärker. Ich wäre allerdings vorsichtig, Roglic zum großen Tour-Favoriten zu erklären. Er ist sicherlich ein Top-Favorit. Trotzdem glaube ich nicht, dass Ineos nach den vergangenen Jahren, die einfach gezeigt haben, wenn es zur Tour geht, ist Ineos topfit, dass die tatsächlich keine halben Sachen machen werden da und Bernal die Tour gewinnen wird, ist meine Aussage.
Naja, aber sie hatten, glaube ich, auch selten so viel oder so eine hohe Konkurrenz wie jetzt, mit Jumbo-Visma. Ich habe es ja vorhin gesagt, 4 Fahrer in Top 8. Ich bin mir auch noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob Roglic am Ende wird, der dann bei Jumbo, weil so wie die sich aufgestellt haben, so wie alle da vorne mit dranbleiben, kannst du ja Dumoulin, Kreuzweig, Roglic, kannst du ja mal eine Woche oder eineinhalb oder zwei vergehen lassen und schauen, wer dann am Ende am fittesten drauf ist. Aber aus diesem Pool dann zu sagen, hey, wer jetzt am besten drauf ist, für den wird gefahren. Ich glaube zwar, dass es Roglic sein wird, aber du weißt ja vorher nie, wie der Rennverlauf wird. Glaube ich nicht, dass Ineos Sky schon mal so eine ähnlich starke Konkurrenz hatte wie dieses Jahr.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das Spannendste, was man jetzt mitnehmen kann, man muss einfach sagen, ist jetzt die Tour de France steht zwar vor der Haustür quasi, aber es ist noch nicht schlussendlich jetzt die Form. Es kann auch, man weiß nicht so ganz, wer aus welchem Training gerade rausgekommen ist, gerade bei so einer kleinen Rundfahrt. Es kann ja auch dazu dienen, sich so ein bisschen einzuspielen, aber ich glaube, man hat schon gesehen, dass Roglic und Bernal sind die zwei, auf die auf jeden Fall erstmal gesetzt wird, als erste Option. Da kann sich immer noch was verändern. Aber dadurch, dass sie alle für die gefahren sind, glaube ich schon, dass da der Plan ist für die zwei, dass die zwei jetzt mal ausgeguckt wurden, ist vor allem hart aus meiner Sicht für Tom Dumoulin, wenn sich das so bewahrheiten sollte, der sicherlich nicht den Plan hatte, da hinzukommen und dann die Wahl 1b, sage ich mal, Nummer 2 ist er ja auch nicht, aber eine Wahl 1b zu sein hinter Roglic.
Aber Tom Dumoulin, die positive Erkenntnis erstmal, sein erstes Rennen seit über 400 Tagen, glaube ich, gefahren, ist zurück und scheint auch wieder fit zu sein. Also er konnte da viel mitgehen, war eigentlich fast immer bis zum Ende mit dabei. Insofern, dass er immerhin der positive Dreh nach seiner schweren Verletzung, dass er da wieder so am Start ist.
Und ich glaube, das löst auch so ein bisschen das Problem, das Jonas gerade angesprochen hat, dass für ihn wahrscheinlich auch klar ist, okay, dieses Jahr Tour de France kommt vielleicht für mich noch ein bisschen zu früh, da muss ich mich jetzt in der Helferrolle unterordnen. Er hat bei Jumbo einen längeren Vertrag unterschrieben und ich glaube, er setzt da vielleicht auch eher auf die nächsten Jahre, weil man hat schon gesehen, wenn sie tatsächlich richtig die Post abgegangen ist vorne, dann ist dann Dumoulin auch noch abgefallen. Er hat einfach noch nicht wieder die Rennhärte, wie auch wenn 400 Tage kein Rennen gefahren wurde.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, also Quintana hat der Wechsel auf jeden Fall gut getan. Wir wissen nicht, wie es bei der Tour de France wird oder wie, aber seit er bei Arkea Samsic ist, gewinnt er viel mehr Rennen, ist jetzt hier Dritter geworden bei der Tour mit einem Superfeld, konnte eigentlich immer mithalten, nur irgendwie der letzte Schlussspurt konnte er dann nicht immer mehr mitgehen bei Roglic. Und ich glaube, das freut mich auch für Quintana, der einfach eine sehr unglückliche Figur gemacht hat die letzten Jahre und der jetzt irgendwie wieder in der Form ist, wo man sagen kann, okay, da kann er wieder mithalten an den Bergen und hoffentlich auch ein bisschen mitmischen bei der Tour.
Ohne jetzt zu benennen, an wem oder an was das liegt, aber im Zweifel hilft es doch jedem von Movistar wegzugehen, oder?
Ja, ist auf jeden
Fall.
Zumindest
was Taktik angeht.
Das, was man im Sportlersprech einen neuen Reiz setzen nennt.
Hat auf jeden Fall Tapetenwechsel.
Richtig.
Können wir noch ein paar Phrasen rausziehen.
Eine Sache, ansonsten, die mir noch aufgefallen ist bei der Tour de La, um nochmal auf dieses Bernal gegen Roglic Thema einzugehen, dass Roglic so viel stärker ist. Es gab diese eine seltsame Szene, ich weiß gar nicht, ob Bernal dazu schon irgendwas gesagt hat, aber im Endeffekt war er mit Castrovecchio dann noch alleine in der Führungsgruppe drin, in der letzten Etappe. Und er ist dann zurück zum Teamauto und Castrovecchio hat vorne weiterhin Tempo gemacht. Da hat mir scheinbar irgendwas von der Abstimmung nicht gestimmt oder es war tatsächlich so, dass Bernal vielleicht auch nicht genügend Vorrat zu sich genommen hatte vor dem letzten Berg. Das könnte auch vielleicht ein Grund sein, warum da, also selten, dass man bei Ineos sowas sieht, das ist eigentlich immer alles sehr gut durchgeplant, ist für mich auch ein Zeichen, okay, die Restart ist gerade erst wieder erfolgt, vielleicht leichte Abstimmungsschwierigkeiten. Ja.
Also es schien, dass er zu wenig gegessen hatte, in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer. Was mir gerade so kommt, wo ich noch gar nicht so drüber nachgedacht hatte, ist natürlich, wie viele Leute dürfen die mitnehmen zu so Rundfahrten jetzt, zu Tour de France? Weil wir wissen es von Ineos und natürlich auch von den früheren Sky-Zeiten, dass enorm viele Helfer immer am Straßenrand hatten, die immer am Berg noch Verpflegungstaschen reingereicht haben. Ist ja ein bisschen die Frage, ob sie das jetzt mitnehmen dürfen, diese 30 Mann oder was weiß ich. Die
und die Hygienevorschriften, das ist tatsächlich eine gute Frage.
Kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber das wäre ein großer Nachteil für Ineos, weil das natürlich, das bedeutet, dass niemand da immer wieder nach hinten und nach vorne fahren muss.
Aber gut, das werden sie, denke ich, schon entsprechend sich darauf vorbereiten.
Vermutlich auch, werde ich aber mal drauf achten. Jetzt,
wenn es ein Team ja, hinkriegt,
ich gehe auch davon aus.
Zu finden, dann Ineos.
Aber jetzt steht ja die Dauphiné an, also die letzte.
Die wirkliche Generalprobe für die Tour.
Genau, das ist die Generalprobe für die Tour de France. Alle sind da, also alle, die wir hier schon aufgezählt hatten bei der Tour de l'Ain. Und quasi das komplette Favoritenfeld ist am Start. Buchmann ist so, da.
Darauf wollte ich nämlich sprechen, genau. Weil das fand ich krass. Es sind alle Favoriten oder alle großen Fahrer sind jetzt spätestens bei der Tour de l'Ain wieder eingestiegen. Von jedem hat man jetzt so einen Eindruck. Und jetzt kommt, da bin ich ehrlich gesagt am meisten gespannt drauf, Emanuel Buchmann. Wer seinen Strava-Account die letzten Wochen verfolgt hat, hat unfassbar gut trainiert. Bis jetzt vor 2 Tagen noch Tour de France-Rekord gemacht mit Lennart Kemner. Heute geht's los an dem Tag, wo wir aufnehmen und die Folge auch rauskommt, am 12.8. 5 Etappen sind's. Ich bin wahnsinnig gespannt, was Buchmann rauszaubert und wie der in Form ist. Weil es scheint, alle anderen von Bora haben ziemlich gut trainiert und sind ziemlich fit wieder rausgekommen. Wenn Buchmann im Vergleich zum letzten Jahr nochmal eine Schippe drauflegen kann, dem ist zu rechnen.
Die Franzosen habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich habe Pinot, habe ich jetzt noch nirgends gesehen. Ich weiß nicht, also bei der Tour de l'Ain war auf jeden Fall nicht dabei.
Ja, Pinot ist, glaube ich, schon wieder ein Rennen gefahren.
Ja, ich weiß nicht, kann auch sein. Ja. Aber es wird auf jeden Fall, da soll man reinschauen in diese Rundfahrt.
Und Buchmann hat natürlich so ein bisschen, oder zumindest Bora hat für Buchmann diese Ineos-Taktik gewählt, lange möglichst nicht zeigen.
Ja.
Das, was wir sonst von Geraint Thomas und Froome gesehen haben. Und dann einfach mal bei der Dauphiné sich so ein bisschen die Form holen und die Rennhärte holen und dann bei der Tour vielleicht auftrumpfen. Also auf Buchmann bin ich sehr gespannt, großes Fragezeichen noch. Aber ich glaube, die Ausrichtung ist klar. Da zählt für Bora in diesem Jahr nur die Tour de France.
Das ist ja, das haben sie ja auch so kommuniziert. Das ist ja eigentlich auch vollkommen klar.
Also für Buchmann.
Für komplett Bora auch.
Dem
das komplette Ziel Jahr Buchmann wollen bei der sie Tour ja
wird schon ziemlich viel untergestellt. Ja, und da kommen wir wir springen ein bisschen zwischen den Themen. Weil es ist wirklich so viel passiert. Ich habe mir übrigens auch letztens erstmal gedacht, wie haben wir das letzte halbe Jahr überbrückt, über was für Sachen haben wir so lange gesprochen. Wenn man jetzt erst merkt, wenn die Rennen wieder losgehen, wie viele Themen es wirklich gibt. Lass uns, dann machen wir das doch jetzt zu Bora, wenn wir gerade bei Bora sind. Der Transfer, der ja auch jetzt offiziell wurde seit unserer letzten Folge, nämlich dass Nils Pollitt zu Bora wechselt zur kommenden Saison und damit endgültig alle die besten deutschen Fahrer eigentlich in einem Team versammelt sind, oder?
Ja, und Schachmann hat verlängert. Darüber haben wir das letzte Mal ja noch diskutiert.
Da habe ich mich auch getäuscht. Ich war mir ziemlich sicher, dass er das Team verlässt. Ich hätte nicht gedacht, dass er bei Bora bleibt. Ich glaube, aber er hat sich jetzt entschieden. Das Team will sehr, sehr groß werden. Ralf Denk macht da die Ansage, sagt, wir werden, oder wenn sie die meisten Rennen, die meisten Punkte holen wollen in der World Tour, dann bedeutet es gleichzeitig auch das größte Team zu sein. Da können sie also auch gehaltstechnisch, werden sie da einiges draufpacken, gerade wenn sie mit Schachmann verlängern konnten, Pollitt nochmal dazu holen. Also da ist schon einiges los.
Sie haben auf jeden Fall gesagt, sie wollen nicht die deutsche Nationalmannschaft werden.
Ja, sind sie aber. Freue mich jetzt schon. Das war letztes Jahr schon eine absolute Katastrophe. Die deutsche Nationalmannschaft war eine absolute Katastrophe. Die Meisterschaft letztes Jahr und das wird jetzt noch viel schlimmer.
Wieder auf dem Sachsenring.
Ja, wieder das gleiche Rennen.
Eigentlich wäre sie in Stuttgart gewesen. Ach. Aber das alles dann natürlich abgesagt und jetzt sind sie, glaube ich, froh, dass sie einfach wieder einen Veranstalter gefunden haben.
Ja. Also Bora wächst weiter, Schachmann bis 24, Pollitt kommt nächstes Jahr dazu. Ist eigentlich nur noch die Frage, wofür brauchst du Peter Sagan noch?
Ja, bei ihm gibt es schon länger Gerüchte, dass er aufhören will oder wie auch immer. Müssen sie sich sicher überlegen. Und auch weiß man ja nicht, was Sagan da intern so alles gesagt hat. Ja. Mal sehen.
Nee, man kann jetzt natürlich, das war jetzt natürlich auch überspitzt gesagt, man kann jetzt Sagan da nicht so einfach ja, vergessen, ne? Mit den Erfolgen und so weiter ist es immer noch eine Riesenfigur. Aber muss schon sagen, Bora stellt sich halt auch auf nach Sagan weiter stark zu fahren. Auch viele junge Leute, viele gute Leute. Also da ein Team, das echt immer besser, immer größer wird und zu den absolut Großen endgültig dazugehört. Wo wir bei den großen Teams noch waren, weil da haben wir, finde ich, vorhin, sind wir noch nicht genau weit gegangen, das große Thema Ineos. Mit wem fährt man zur Tour? Was hat man bei der Tour de l'Ain gesehen? Froome, der sein Comeback gibt, der offensichtlich schon wieder einigermaßen fit ist, aber trotzdem auf Etappe 3, glaube ich, 5 Minuten auf Bernal verloren hat. Da ist Froome dann auch viel vorne gefahren und ist dann einfach hinten rausgefallen. Es ist ja das große Ungewisse. Wie stark kommt Froome oder wie stark wird Froome noch bis zur Tour und bekommt er seinen Tourplatz überhaupt, weil in italienischen Medien schreiben ja darum, dass es, glaube ich, 3 Fahrer sind, die sich um den letzten Platz bei Ineos streiten und Froome seinen Platz noch nicht sicher hat für den Tourkader.
Scheint so zu sein, wenn eine ziemliche Ansage. Also es kämpft wohl Froome, Amador, so wie ich es gelesen habe, kämpfen Froome, Amador und der gute alte Mann, dem man den Namen nicht aussprechen kann, Tao Geoghegan-Hart, spricht er ihn, glaube ich, aus. Die kämpfen wohl um den letzten Platz, was zum einen natürlich ein Fingerzeig ist oder ein Fingerzeig sein könnte, wie stark Froome ist. Also Amador ist ein wahnsinnig starker Fahrer, aber grundsätzlich würde man Froome natürlich stärker einschätzen. Kann aber auch taktische Überlegungen geben. Also je nachdem, was Froome gesagt hat, ob er wirklich Helfer sein will, wenn es drauf ankommt oder nicht, das kann vieles mit reinspielen, glaube ich.
Ja, aber dann ist natürlich die Frage, was macht Froome sonst? Weil dann
geht es zum Giro.
Haben wir hier einen Carapaz und einen Froome beim Giro und dann gewinnt Ineos auf einmal alle Rundfahrten.
Das haben sie schon vor.
Das ja wollen sie, glaube ich, sowieso schon. Ja.
Das aber will man ja als
du,
Fan
kannst du, Froome, kannst du dann Froome von Natur zu Hause lassen? Glaubt ihr, dass Ineos so 100% durchperfektioniert ist, dass es heißt, wenn einer ist, der ein bisschen fitter ist als du, dann fährst du nicht mit? Oder gibt es da sowas? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es zum kleinen Teil vielleicht sogar noch gibt wie ein Verdienst. Der ja. Mann, der so auf die Tour gewonnen hat mit diesem Team, der da so viel erreicht hat, dass du sagst, du nimmst ihn mal noch mit, wenn er sich seiner Rolle bewusst ist, dass er das im Zweifel dann, und so danach sieht es aus, nicht für ihn gefahren wird, sondern eher für Bernal fahren soll.
Ja, ich glaube, davon hängt es ab, also von diesen 2 Faktoren. Also ist er fit genug, dass er es machen kann? Er scheint fit zu sein, jetzt nicht in der Ausnahmeform, das hat man gesehen, okay, aber er kann auf jeden Fall wieder Rennen fahren und kann er sich auch unterordnen im Zweifel. Wenn Bernal dann wirklich stärker sein sollte als er, wovon aktuell einfach auszugehen ist, weil es, glaube ich, einfach bis auf Roglic nicht so viele Fahrer gibt, die gerade stärker sind als Bernal.
Das Ding ist, dass normalerweise ja im Radsport immer 2 Komponenten eine Rolle spielen. Einmal sind die Leute fit und können sie sportlich dir weiterhelfen und zum anderen, was will der Sponsor? Und der Sponsor will natürlich immer, dass die Stars bei den großen Rundfahrten mit dabei sind. Und ich sage mal, Ineos ist das einzige Team, das dieses Problem nicht hat. Einfach aufgrund der Erfolge von Geraint Thomas und Bernal in den letzten beiden Jahren bei der Tour ist klar, egal mit wem die an den Start gehen, sie fahren immer um den Sieg mit und deswegen ist auch für die Presseleute klar, egal welche Namen dort in diesem Team sind, wird trotzdem ein riesen Pressetoraus um den Ineos-Bus immer dort stehen. Und von dem her, glaube ich, ist dem Sponsor tatsächlich mehr egal als anderen Teams, wer da letztendlich mitfährt. Weil sie wissen, okay, die sportliche Leitung stellt immer das beste Team auf und fahren immer um den Sieg mit. Also um fehlende Presse brauchen wir uns sowieso keine Sorgen machen. Und von dem her kann es tatsächlich schon sein, dass, wenn es sportlich nicht stimmt, Froome am Ende zu Hause bleiben muss.
Ansonsten, wenn er mitfährt, haben wir schon oft gesagt, die 3 letzten Tour de France-Sieger in einem Team. Ich glaube ja, dass sich Geraint Thomas mit dieser Helferrolle besser anfreunden kann als ein Froome eventuell. Wenn Froome spürt, dass er fit ist, dass er gehen könnte, bin ich gespannt, ob er im Zaum gehalten werden kann, aber das sind jetzt dann schon viele, viele Konjunktive. Da wissen wir dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge schon mehr, wenn der Ineos-Kader für die Tour dann final bestätigt ist. Viele andere Teams haben es ja schon klar gemacht, Bora ganz früh, Jumbo ist auch klar, Ineos ist so, ja, das größte Fragezeichen noch, wer zur Tour fährt irgendwie, glaube ich, ne?
Ja, Fragezeichen ist, glaube ich, nur noch auf wenigen Positionen. Also die meisten Fahrer sind eh immer die gleichen, da rotieren sie nicht so viel. Aber es geht halt um einzelne Positionen und man muss es ja auch gar nicht früher publik machen. Also klar, für uns ist es cool, wenn wir das ein bisschen früher sehen können, aber ich kann schon auch verstehen, dass sie das ein bisschen zurückhalten.
Ein Thema, bevor wir gleich zu den Klassikern kommen, aus deutscher Sicht, ist, glaube ich, noch wichtig. Pascal Ackermann war bei der Polen-Rundfahrt, glaube ich, nicht ganz so glücklich danach. Und da muss man sich tatsächlich aktuell so ein bisschen Sorgen machen, glaube ich, aus deutscher Sicht, was den Giro angeht. Es scheint mir, als wäre der Sprintzug, der ja im letzten Jahr so einwandfrei funktioniert hat und eigentlich so perfekt abgestimmt war, aktuell ein bisschen Probleme hat.
Ja, Ackermann fährt zu früh in den Sprint, ne? Dan Lorang hat das ja auf Twitter irgendwo drunter kommentiert. Dass, ich glaube, er hat das Hand gestoppt, oder? 15,5 Sekunden, die Ackermann aktiv vorne gefahren ist, was natürlich zu lange ist. Genau, ist die Frage, wie der Sprintzug aufgebaut wurde oder wie das taktisch gefahren wurde, dass er da halt zu früh im Wind war. Er hat ja auch den letzten Sprint bei der Polen-Rundfahrt knapp verloren. Und den ersten hat er gegen den Weltmeister
Ja, aber kein
Mats Pedersen auch. Ja, aber er hat auch sichtbar knapp verloren. Also viel hat da nicht gefehlt, muss man ja auch dazu sagen. Ist das nicht so, dass Ackermann sang- und klanglos Fünfter wird oder so, sondern er wurde zweimal Zweiter und das gegen Pedersen war ein Fotofinish und das andere, da war er halt einfach wahrscheinlich 2-3 Sekunden zu früh vorne, weil er war lange Zeit vorne und wurde nur hinten raus noch überholt. Also wie groß da die Sorgen sind, weiß ich auch nicht, hat er dann ein bisschen was gefehlt.
Genau, was mir tatsächlich...
Dafür gibt es aber die Vorbereitungsrennen.
Im Vergleich zum Vorjahr halt so ein bisschen die Sorgen macht, Bora schafft es nicht, obwohl es ja dieselben Leute sind, die für ihn fahren, sich zu formieren. Also man sieht gerade in den Finishes, gut, die Polen-Rundfahrt war natürlich auch sehr, sehr hektisch, gerade durch dieses Unglück, das da auf der ersten Etappe mit Jakobsen passiert ist. Dadurch, glaube ich, war immer nochmal besondere Anspannung da in diesen Sprints. Aber trotzdem hat es da eben Bora nicht geschafft, sich wirklich zu formieren. Also die haben sich immer wieder umgucken müssen. Ich habe da gerade bei der letzten Etappe sehr genau drauf geachtet. Die waren dann vorne wirklich so richtig, man hat nur so einzelne schwarz-grüne Punkte verteilt gesehen im Bora-Trikot. Und die haben sich immer wieder umgeguckt und waren dann verwundert, dass die anderen nicht hinter einem sind und am Ende war Ackermann plötzlich allein und ich glaube, das ist das Problem, dass dann Ackermann zu früh in den Wind geht, wenn eben Rüdiger Selig nicht mehr dabei ist und für ihn da den Sprint anziehen kann, weil das braucht er eben noch und da hat er noch nicht ganz die taktische Raffinesse und so zumindest der Eindruck von außen muss das bei Bora auf jeden Fall Richtung Giro wieder besser werden.
Es braucht vor allem mehr Fahrer im Finish als Rüdiger Selig. Also es war am Ende des Tages habe ich immer nur Rüdiger Selig gesehen, 5 Meter entfernt von Ackermann. Das hast du schon gesagt, aber die anderen waren irgendwie gar nicht da. Aber ja gut, ich glaube, die müssen sich einstellen. Ackermann ist sicherlich auch noch nicht in der absoluten Topform. Der trainiert auf den Giro hin. Das hat jetzt für ihn nicht so viel Sinn, jetzt hier schon irgendwie so einen Formpeak zu haben bei der Polen-Rundfahrt. Und ich glaube, schnell war er, bitter natürlich gegen Pedersen zu verlieren, der also aus meiner Sicht zumindest kein klassischer Sprinter ist, sondern ein Klassikerfahrer. Ja, das hat er sich anders vorgestellt, aber muss man mal abwarten, ist sicherlich aber das, wo Bora aktuell am meisten noch zu arbeiten hat.
Dann hätte ich da vielleicht die perfekte Überleitung als unser Mann für die Überleitungen, zu dem ich mich gerade selber aussuche. Zu Mailand Turin.
Was ist gut, die Gerhard-Delling-Schule, sich selbst ein Stichwort geben. Apropos.
Einfach irgendein Wort sagen ja. Und dann sagen, ah ja, das. Nee, aber diesmal tatsächlich, Sprintzug, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Mailand Turin, einer der drei italienischen Klassiker, die jetzt waren, der kleinste vielleicht davon, aber das älteste Rennen trotzdem. Egal, worauf ich eigentlich hinaus will, schaut euch, jeder, der es noch nicht gesehen hat, in den Highlights den Sprintzug von Groupama FDJ an. Ein Sprintzug, wie er im Lehrbuche steht. Da sieht man alles, wie ein Sprintzug auszusehen hat. Perfekt gefahren, am Ende den Sieg geholt. Ja, das ist die Sprintschule. Hallo, also Aufgabe an alle, YouTube Mailand Turin eingeben und schaut euch den Sprintzug an. Ist überragend. Wo ein gewisser Wout van Aert am Ende Dritter wird und über den müssen wir jetzt ja, Stichwort Klassiker, auch mal sprechen.
Ja, es war tatsächlich, Mailand Turin war der erste große Test für die absoluten Top-Sprinter. Caleb Ewan ist Zweiter geworden. Hat da knapp gegen Arno Demar verloren. Grönewegen war nicht dabei. Ist die Frage, ob der natürlich überhaupt nochmal fahren wird in diesem Jahr nach dieser Geschichte mit Jakobsen. Kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Aber hat schon mal so ein bisschen gezeigt, wer ist da in Form und FDJ scheint mit Arno Demar einiges vorzuhaben in diesem Jahr. Das hat einwandfrei funktioniert im Vergleich zu Lotto. Da hat
man muss aber sagen, André Dumas fährt immer harte Sprints. Er gewinnt nie, indem er geradeaus raussprintet, sondern er hat immer eine Welle drin. Jetzt in dem Sprint hat er so Caleb Ewan ein bisschen zur Seite gedrückt. Also der zieht auch nicht zurück, das muss man klar sagen. Der hat da ist schon immer eine Ansage, wenn er gewinnt. Der ist auch ein Kaliber, der da auf dem Rad sitzt.
Ja, Arno Demar ist, glaube ich, auch nicht immer der beliebteste ja. In diesen Sprintfinals. Das muss man definitiv festhalten.
So ist es bei einigen französischen Sprintern. Nasser Bouhanni ist auch nicht unter den Top 5 der Nice Guys im Peloton.
Aber Wout van Aert ist Dritter geworden. Das ist die größte Ansage meiner Meinung nach überhaupt, ja. Weil der Mann ist kein Sprinter.
Wie Mats Pedersen, er ist kein Sprinter, aber
er wird Dritter. Aber er scheint sich immer mehr in eine bessere Version von Peter Sagan zu entwickeln, oder? Also eine noch
was für ein Start in die Saison. kommt zurück, gewinnt Strade Bianche mit einer unfassbar starken Attacke, gewinnt Mailand Sanremo eine Woche später sein erstes Monument im Finish gegen Alaphilippe. Also, wer hätte das kommen sehen?
Wer hätte es kommen sehen? Bergi, du etwa? Thomas, du? Ich Nein, glaub, stimmt!
So, jetzt arbeiten wir das kurz ab.
Sehen. Aber gut.
Jonas hatte vergangene Folge, für alle, die es nicht gehört haben, einen Tipp abgegeben für Strade Bianche. Der Tipp war Wort von Art.
Mich wundert es, wir sprechen seit 30 Minuten schon und mich wundert es, dass du dich noch nicht in dein Bad gesuhlt hast, dass dein Tipp so erfolgreich aufgegangen ist. Hätte ich gedacht, es kommt früher, jetzt geben wir die Bühne kurz, starker Tipp.
Aber freut mich ja, dass ich dann weiß, dass er im Interview zumindest gleich wieder ein Patzer reingehauen hat. mit den verschiedenen Ländern.
Das, Nationalitäten. Da habe ich mich versucht, ja? An Überleitungskönig Thomas Gerlich habe ich mich versucht und dann bin ich einen Schritt zu weit gegangen. So kann
man schon sagen. Das ist übrigens die perfekte Podcast-Technik, über Sachen zu sprechen, die... Ja, diejenigen, die den Podcast hören, erst dann hören, aber wir das quasi so als Rückblick hier verkaufen, das ist wirklich, da haben wir in der Medienschule überhaupt nicht aufgepasst. Also,
nee. Dafür schon mal. Aber ich kann auch schon mal so viel verraten, es ist nicht ganz so weit wie Thailand und Costa Rica beim letzten Mal, wo Jonas zwei Länder verwechselt hat. Es sind zumindest Nachbarländer, also das kann schon mal passieren.
Lass uns noch kurz über Fanat sprechen. Was mich so begeistert hat in der ganzen Woche ist, dass er quasi, also wenn wir Mailand-Turin auch dazu nehmen, hat er drei ganz unterschiedliche Rennen sehr erfolgreich abgeschlossen, zwei davon gewonnen. Einmal einen richtig klassischen Sprint-Royal, wo er dann Dritter wird, sehr beeindruckend. Er gewinnt die Strade Bianche eben mit so einer Solofahrt bei 40 Grad. Er ist einfach der Stärkste, fährt vorne raus, einzig und allein, Zeitvorposition. Und niemand kann irgendwie mehr hinterherkommen. Und dann eben Mailand Sanremo, wo er nochmal in der Gruppe, wo er an Alaphilippe hinkommt, der immer wieder aufs Pedal gedrückt hat, um da den Poggio hochzufahren. Und da kommt er wieder hin und gewinnt dann den Sprint einfach von vorne. Keine Chance für Alaphilippe. Und, das fand ich stark, wie vielseitig er ist. Du hast schon Peter Sagan eingeworfen. Das scheint schon in die Richtung zu gehen, wie Van Aert sich da
entwickelt. Aber halt nochmal stärker am Berg. Dafür vielleicht ein bisschen Nachteil im den Sprint-Finishes, aber wenn man dort Dritter werden kann, ja. Bei
eine Sprint-Schwäche kann man ihm jetzt
nicht attestieren. Ich weiß nicht, ob er so einen Sprint gewinnen kann gegen Caleb Ewan und ja. Oder ob er da halt einfach dann auch mitfährt, ob er wirklich dann den Punch nochmal hat, das glaube ich nicht. Das hatte ja ein Sagan schon oder hat ein Sagan, aber er ist natürlich wahnsinnig stark bei solchen Rennen wie Strade Bianche, das liegt ihm extrem. Trotz der Verletzung im vergangenen Jahr hat er nichts an Können eingebüßt, Wort von Art.
Scheint eher stärker zurückgekommen zu sein.
Glaube ich, kann man, so wie vielleicht Lande Angst hat, dass bei den Rundfahrten sie nur noch 2 Jahre Chancen haben, so kann man es auch bei den Klassikern sehen, wenn es nicht Mathieu van der Poel gäbe und Alaphilippe. Aber ich glaube, zwischen den drei sehen wir noch das ein oder andere Battle in den kommenden Jahren.
Ja, Mathieu van der Poel, muss ich fast gestehen, hat mich ein bisschen enttäuscht, weil er meinte ja, eigentlich für den Klassiker...
Jetzt kommt wieder Thomas, hier der Hype ist vorbei.
Ja, man muss doch einfach mal hier ein bisschen provokativ auch was sagen. Ich verstehe nicht, warum der van der Poel-Hype, auf dem ich selber mitgeschwommen bin die ganze Zeit, so groß ist und um Wout van Aert so wenig Trubel ist. Weil Wout van Aert hat in den Cross-Rennen ähnliche Erfolge, glaube ich sogar mehr WM-Titel als Mathieu van der Poel geholt und zeigt jetzt, zumindest diese Saison, aktuell ist er in der deutlich besseren Form. Aktuell führt ein Wout van Aert bei sowas kein Weg vorbei.
Mir kann man das nicht vorwerfen. Ich habe, glaube ich, versucht, in jeder unserer Folgen Wout van Aert einmal unterzubringen.
Ja, du, ja, man merkt halt auch, du kennst dich aus im Radsport und ich quatsch einfach nur Blödsinn.
Ja, man muss es so sehen, also die Zeit, in der Van der Poel dann die ganzen Cyclocross-WM-Titel geholt hat, da war Van Aert dann schon auf der Straße. Van der Poel ist taktisch kein so starker Fahrer wie Van Aert, wenn man sich mal anschaut, diese alten WM-Rennen. Van der Poel fährt gerne einfach vorne draus und Van Aert ist dann taktisch ein bisschen immer wieder aufgefahren und hat dann im Sprint öfter gewonnen bei den Cyclocross-Rennen. Und also die haben eine ähnliche Stärke. Van der Poel hat vielleicht gerade einfach noch nicht so das Form hoch und kommt vielleicht noch, aber gerade ist auf jeden Fall Van Aert stärker.
Also man muss aufpassen. Ich meine, es waren jetzt zwei große Klassiker mit Strade Bianche und Mailand Sanremo und Thomas Gerlich besiegelt hier schon den Untergang des Mathieu van der Poel. Man muss dazu sagen, um auch nochmal auf das Strade Bianche Rennen zurückzukommen, sehr, sehr viele Platten. Alaphilippe hatte sogar deren 6, der war am Ende stinksauer. Da hat man sich als Zuschauer auch erstmal gefragt, weil man das nicht so ganz erfahren hat, was da eigentlich passiert ist, ob der jetzt vielleicht überhaupt nicht in Form ist. Hat sich dann spätestens bei Milan Sanremo auf jeden Fall wieder relativiert. Der Mann ist richtig gut in Form und da, glaube ich, brauchen sich alle Alaphilippe-Fans. Weiß nicht, vielleicht, also vielleicht bin ich selber einer. Keine Sorgen machen.
Vielleicht. Der Fanboy Nummer 1 von Julian Alaphilippe.
Vielleicht.
Ich weiß noch, gerade als Milan Sanremo vorbei war, ich wollte über Wort von Art schreiben und du nur, ha, zum Glück sieht man, Alaphilippe ist noch in Form, er kann es noch.
Da braucht man sich auf jeden Fall als Fan keine Sorgen machen von Alaphilippe. Nee, aber um das eben zu sagen, auch bei Strade Bianca hatte ein Mathieu van der Poel an einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, so sind die Wörter richtig, einen Platten und deswegen ist er da rausgefallen. Milan Sanremo konnte da nicht ganz mitgehen, weil er halt einfach auch für diese steilen Berge dann eben vielleicht doch nicht so gemacht ist wie in Alaphilippe.
Und er hat bei weitem kein so starkes Team, das darf man einfach nicht vergessen. Also er ist im Grunde ein Ein-Mann-Team. Klar hat er noch ein paar Leute, die helfen können, aber er hat nicht wie jetzt Wout van Aert, der da bei Jumbo-Visma fährt, wo die zweite und dritte Reihe auch noch richtig, richtig gute Leute sind, die ihn da unterstützen können. Das hat er einfach nicht. Der muss sehr, sehr viel alleine machen. Und man darf einfach nicht unterschätzen, wenn man in einem Finale selbst sich Getränke holen muss, wie viel Kraft es mehr kostet, als wenn da einer von hinten nochmal vorpaddelt.
Frag mal Egan Bernal.
Das haben gerade bei Strade Bianca einige Fahrer gesagt, ne? Wenn man dann einmal eine Verpflegungsstation irgendwie verpasst oder einmal eine Trinkflasche hier nicht mitbekommt, dass das bei 40 Grad in der italienischen Wüste einfach doch einen erheblichen Einfluss hat. Was ich mich gefragt habe, also der Restart, unfassbar spektakulär, wir hatten richtig geile Rennen. Liegt das daran, dass die Rennen auch wirklich so spektakulär waren oder lechzen wir einfach nach dem halben Jahr jetzt nach Rennen und weil es einfach so losging, weil ich fand beide Rennen unfassbar spannend und spektakulär anzuschauen.
Naja, es ist ja...
Ist das dem Durst geschuldet?
Ich glaube, es ist ja schon in diesem Jahr diese besondere Situation, dass die Radsportsaison sehr gestaucht ist, von dem her hast du nicht diese lange Zeit, wo du deine Form halten musst oder Form aufbauen kannst. Ich glaube, deshalb sehen wir gerade jetzt schon deutlich mehr Fahrer in Form, als wir es vielleicht sonst bei Rennen haben. Und es gehen auch natürlich mehr Fahrer vom Top-Kaliber jetzt so früh an den Start. Ich bin gespannt, wie das hinten raus in der Saison dann ausläuft. Da fürchte ich, da kann das dann... ein bisschen weniger spektakulär werden, aber das ist eben genau diese Besonderheit in dieser Saison, dass wirklich jedes Feld so absolut top besetzt ist. Ich meine, dass jetzt bei Strade Bianca und Milan Sanremo die Besten am Start sind, das ist schon lange jetzt kein Geheimnis mehr. Aber eben, dass egal welches Rennen gerade aktuell gefahren wird, es sind mindestens 10 Fahrer am Start, die, wo man sagt, die können da gewinnen und nicht so wie Bora noch bei der Sibiu-Tour vor 3 Wochen, die da alles dominieren, sondern man sieht, es geht jetzt richtig los und es ist nicht lang die Saison und dementsprechend werden auch die Fahrer zu allen Rundfahrten geschickt, die richtig gut in Form sind und das sind einige im Moment.
Wo es auch richtig losging, das war bei den Frauen, aber wir konnten es leider nicht sehen. Danke Eurosport mal wieder an dieser Stelle. Man konnte leider das Frauenrennen der Strade Bianca nicht erblicken. Was ein Ärgernis.
Es war eine ganz seltsame Situation. Es war eine ganz seltsame Situation. Ich habe tatsächlich am Tag selber noch geschaut ins Eurosport-Programm. Da war von
15.10
Uhr bis 16 Uhr, glaube ich, oder von 16.10 Uhr bis 17 Uhr oder so, war eigentlich geplant, das Frauenrennen zu zeigen. Jetzt war natürlich das Problem, dass das Rennen einfach 5 nach oder so dann schon aus war. Von dem her ist das natürlich nicht mehr in die Sendezeit gelaufen. Aber anstatt dann einfach da nochmal das Finish zu zeigen, was macht man als Eurosport? Man zeigt das Rennen der Herren vom letzten Jahr.
Was? Von 2019?
Ja. Von 2019. War auch nochmal ganz schön, hier Alaphilippe gegen Wout van Aert und Fuglsang kämpfen zu sehen. Aber ich hätte dann doch lieber gerne einfach nochmal die letzten Kilometer des Frauenrennens gesehen. Kann man ja verzögert zeigen. Habe ich nicht ganz verstanden, wenn das im Programm eingeplant ist, warum das dann nicht gezeigt werden konnte, sondern dann doch auf das Männerrennen des letzten Jahres geswitcht wurde.
Danke, Eurosport. Aber ich würde doch einfach sagen, Lisa Brennauer wird am Ende Achte, beste Deutsche. Fragen wir doch mal dort nach, jemand, der das Rennen gefahren ist, wenn wir schon nicht sehen konnten, wie war es denn, wie war das Frauenrennen Strade Bianche dieses Jahr?
Hallo, hier ist Lisa Brennauer. Ich wollte euch nochmal einen Einblick in mein erstes Straßenrennen der Saison geben. Ich habe mir natürlich ein super schweres Rennen ausgesucht, Strade Bianche. Auch bevor ich wusste, dass es so heiß werden wird, wusste ich schon, dass es ein richtig schweres Rennen geben wird. Und ja, dann war natürlich an dem Tag diese enorme Hitze, was das Ganze nochmal einen ganz anderen Charakter geben hat und wirklich nochmal das Ganze deutlich erschwert hat. Und ja, wir sind eben in Siena gestartet. Es waren von Beginn an relativ viele Attacken, vor allem von Trek Segafredo. Und da konnte ich eigentlich immer mit in die Gruppen springen, die sich da so gebildet haben. Also relativ früh hat sich da schon eine Gruppe gebildet über die ersten zwei Sektoren. Allerdings kam es dann alles wieder zusammen auf dem Flachstück in der Verpflegungszone. Und da hat man aber schon gemerkt, dass diese Gravel-Sektoren viel schlimmer waren, als wenn das Rennen im Frühjahr stattfindet wie normal. Also dieses Mal war es wirklich dieser lose Sand und Kies und rutschig. Es war wirklich schwer, darauf zu fahren oder deutlich schwerer als im Frühjahr und hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Radrennen richtig schwer wurde. Es lief dann eben alles wieder zusammen bei der Verpflegungszone. Und mein Teamkollegen hat mich dann super in den längsten und ja doch dann auch entscheidenden Abschnitt reingefahren, so dass ich sehr weit vorne in diesen Abschnitt rein konnte und super positioniert oben am Ende von den, ich glaube, 9,8 Kilometer oder lang oder so ist der Abschnitt, kam ich oben echt sehr gut positioniert raus und sofort gingen also wieder Attacken. Und dann bin ich da mitgefahren, einmal, zweimal. Und daraus hat sich dann so eine Spitzengruppe gebildet von 10 Fahrerinnen. Und ich war wirklich sehr froh darüber, weil es ist dann echt nach einer Zeit ein bisschen Ruhe eingekehrt. Man konnte, hat da zusammengearbeitet erstmal. Und die Gruppe hat dann auch einen deutlichen Vorsprung zum Hauptfeld reingefahren. Nur vor uns war noch eine Spanierin, Mavi Garcia, und die hatte noch mal einen richtig großen Vorsprung zu uns rausgefahren, zu unserer Spitzengruppe, und war wirklich also echt an diesem Tag richtig gut drauf und hat ein super Radrennen gefahren. Für mich als eigentlich im letzten Abschnitt des Radrennens kühl zu bleiben, immer wieder frische Flaschen vom Straßenrand und aus dem Auto anzunehmen und aufmerksam zu sein, natürlich vor allem in den weiteren Gravel-Sektoren. Was wir dann gehört haben, denke ich mal so 20 Kilometer vorm Ziel oder so, dass Annemiek van Vleuten von hinten kommt und nochmal eine weitere Gruppe. Und die haben dann tatsächlich, hat erst Annemiek van Vleuten zu uns aufgeschlossen und bin ich mit ihr und ihrer Teamkollegin ein Stück auch noch mitgefahren. Aber sie hat uns dann echt richtig stehen lassen im Finale. Und so, dass ich dann mit der nächsten Gruppe, die zu uns aufgeschlossen hat, weiterfahren konnte. Und meine Spitzengruppe war eigentlich zu dem Zeitpunkt dann alle einzeln und irgendwo ein paar vor mir, ein paar hinter mir, und ich konnte mich mit dieser Gruppe nur ziemlich weit retten und musste dann aber auch in der Stadt dann, denk so 8 Kilometer vorm Ziel, dann an einem Anstieg konnte ich nicht mehr mit denen mitgehen und habe dann nur noch gekämpft, um durchzukommen, und bin im Endeffekt dann Achte geworden. Da ist dann nochmal zur Stadt hoch ein steiler Anstieg und für mich eigentlich ein super toller Erfolg bei meinem allerersten Straßenrennen der Saison. Richtig schwerer Kurs, dann noch die Bedingungen obendrauf, ein 8. Platz, war ich echt richtig, richtig happy mit. Und ja, das motiviert mich natürlich jetzt auch für alles, was kommt, für die restlichen Rennen der Saison. Ein toller Einstieg für mich, aber es war ein brutaler Tag, vor allem auch mit dieser Hitze. Also, liebe Grüße aus dem Allgäu, eure Lisa.
Ja, das war das Frauenrennen Strade Bianche.
Gewonnen natürlich von Annemiek van Vleuten. Die Frau ist
ja, unfassbar. Sie gewinnt einfach alles, wo sie dieses Jahr an den Start geht. Das Weltmeistertrikot läuft auf jeden Fall. Scheint ihr gut zu passen. Das läuft soweit. Lisa Brennauer, denke ich, auch mit einem achten Platz ein gutes Finish. Wir sprechen kurz über das Frauenrennen gleich nochmal mit unserem Gast, mit unserem Interviewgast. Bevor wir dazu kommen, sind es aber auch noch zwei Themen, die natürlich ja, fast noch mehr für Aufsehen gesorgt haben in den letzten zwei Wochen oder jetzt zum Restart. Leider gehört, ja, wir haben lange auf Radrennen gewartet und kaum fangen die Rennen wieder an, gibt es auch wieder schlimme Stürze. Wir haben es vorhin schon ein, zwei Mal kurz angesprochen bei der Polen-Rundfahrt. Es war direkt die erste Etappe, ja. Im Sprint-Finish, leichtes Downhill-Finish, wo Dylan Groenewegen gegen Fabio Jakobsen im Sprint fährt und dann bei über 80 km/h. Ja, es zu diesem schlimmen Sturz kommt, wahrscheinlich haben ihn die meisten gesehen oder es die meisten mitbekommen. Schlimme Sache, Fabio Jakobsen, der dann in die Bande gedrängt wird von Groenewegen, der den Ellenbogen nochmal ausfährt und da ganz schlimm stürzt und auch direkt gegen den Pfosten knallt, dann, glaube ich, zwei Tage im Koma lag. Heute am Mittwoch kam die Nachricht, dass er soweit stabil ist, dass er das Krankenhaus wechseln kann. Also er wird verlegt, aber mehr zum Gesundheitszustand von Fabio Jakobsen weiß man jetzt auch noch nicht. Wir sprechen, das kann man jetzt vielleicht auch schon mal ankündigen mit unserem Interviewgast. Das Interview haben wir ja vor zwei Stunden aufgezeichnet. Sprechen wir auch gleich nochmal über diesen Unfall. Aber an sich natürlich denke ich, dass da die meisten schon alles zugesagt haben. Simon Geschke hatte sich ja geäußert. Er kann sich verstehen, dass es jedes Jahr bei der Polen-Rundfahrt wieder dieses leichte Bergab-Finish gibt, weil Massensprints schon gefährlich genug sind. Das kann man sicherlich vorwerfen und auf der anderen Seite muss man, denke ich, schon sagen, dass es von Dylan Groenewegen ein Fehler war. Ich würde jetzt nicht von Vorsatz sprechen und ich möchte jetzt auch nicht zu hart auf diesen Kerl einhauen, weil dem geht sicherlich momentan auch nicht so gut. Aber
eine Strafe bekommen.
Man muss es sagen, es war sein Fehler. Er wurde direkt von der Polen-Rundfahrt ausgeschlossen. Ich denke, es wird auch noch eine weitere Strafe geben. Und ich denke, das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist gute Besserung an Fabio Jakobsen und dass der junge Kerl, 23, hoffentlich wieder auf die Beine kommt und ja, hoffentlich mit ihm wieder bergauf
geht. Sehr schöne Aktion von Remco auch noch, der mit seiner Startnummer dann bei der Polen-Rundfahrt, als er seinen Solo-Sieg da geschafft hat, seine Startnummer in die Luft nochmal gehalten hat. Also man sieht, die halten dort alle zusammen und ich glaube, so viel. Also klar, das ist natürlich auch noch dasselbe Team, aber so viel Konkurrenz wie insgesamt im Ding besteht, glaube ich, ist jedem klar, das war jetzt irgendwie von Groenewegen nicht das große Ding und das ist Groenewegen selber auch klar, er wird seine Strafe bekommen, aber so was wie Lefebvre gesagt hat, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt sein muss, war natürlich auch so ein bisschen eine Kurzschusshandlung, der ihn ja gleich hier verknacken will und anklagen will.
Ja, es war auch direkt nach dem Rennen, glaube ich, wo Patrick Lefebvre getwittert hat, dass Groenewegen ins Gefängnis gehört dafür.
Genau, der sportliche Leiter von Fabio Jakobsen. Klar gehen da mal die Sicherungen durch, aber das war dann vielleicht doch ein Ticken zu viel.
Ja.
Aber wichtigstes natürlich sind die Nachrichten, die jetzt kommen, dass Fabio Jakobsen auf dem Wege der Besserung ist. Aus seinem Umfeld habe ich auch eine Aussage gelesen, dass schon davon ausgegangen wird, dass er irgendwann wieder aufs Rad steigen kann. Das sind zumindest alles sehr, sehr positive Nachrichten. Wer den Sturz nicht gesehen hat, bitte schaut ihn euch nicht an. Also ich habe ihn einmal gesehen und danach nicht nochmal. Das ist wirklich, wirklich richtig heftig.
Ja, das lässt einen nicht kalt. Was da Veranstalter sonst mitsprechen, da kommt gleich noch eine gute Einschätzung von Ina Joko Teutenberg. Und dann ist es aber leider nicht, und da können wir auch nicht so drüber hinweggehen, leider nicht die einzige schlimme Nachricht, die uns in den letzten zwei Wochen ereilt hat. Noch trauriger, weil es sich wirklich um einen Todesfall handelt, Jan Riedmann, 17-jähriger Radsportler vom Team Auto EDA, also dem Nachwuchsteam von Bora im Endeffekt. Der ist bei einer Trainingsausfahrt von einem Auto erwischt worden, was man so liest, wohl unverschuldet, außer das Auto hat wohl die Vorfahrt genommen. Jan Riedmann lag dann einen Tag im Krankenhaus und ist dann seinen Kopfverletzungen gestorben. An erster Stelle natürlich können wir nur unser Mitgefühl und unser Beileid an die Familie, Angehörige, Teammitglieder aussprechen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache natürlich, einen 17-Jährigen, noch nicht mal volljährig, der da sein Leben verliert. Wir haben uns auch vorab schon überlegt, wie wir dieses Thema einordnen oder was wir dazu sagen können. Ich sehe es für mich fast so, es ist schlimm, dass das passiert. Das Blöde ist nur, dass wir ja auch in einer gewissen Blase sind und wir können irgendwie nichts dazu sagen, außer dass es tragisch ist, dass es nicht passieren darf, dass solche Verkehrsunfälle gibt es ja leider immer wieder, die sollten nicht passieren, leider passieren sie hin und wieder doch, aber ja, ich denke mal, dass wir als Hörer so viele Radsportfans haben, dass wir da jetzt nicht selber in der Blase sind, dass da, glaube ich, von unseren Leuten keiner zu der Fraktion Autofahrer gehört, die unaufmerksam fahren oder die meinen, teilweise Radsportler maßregeln zu müssen. Man kann nur trotzdem es versuchen, seid noch vorsichtiger da draußen im Straßenverkehr, gerade wenn ihr mit Auto unterwegs seid, nehmt auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmer, ob das Fahrradfahrer, Rollerfahrer, egal was ist, nehmt Rücksicht, aber ich glaube, da sind wir, hoffe ich doch mal, bei unseren Hörern eher an der falschen Adresse.
Es sind eben zwei unterschiedliche Themen, das muss man eben ganz klar sagen. Das eine ist, was wir bei Jakobsen gesehen haben, ist natürlich der Rennunfall und das andere ist einfach leider der klassische Straßenverkehr. Das hat jetzt mit dem Radfahren an sich hier wenig zu tun. Ich glaube, dass das für alle zwei Radfahrer einfach draußen immer gefährlich ist, weil eben immer der Schwächere im Vergleich zu den größeren Autos und da ist das natürlich dann eben dieses bittere Risiko, das man da immer trägt, wenn man auf zwei Rädern unterwegs ist. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Interviewgast. Absolute Legende im Frauenradsport aus deutscher Sicht und auch aus internationaler Sicht. Ihr beide habt das Interview geführt mit Joko Ina Teutenberg, der sportlichen Leiterin vom Team Trek-Segafredo bei den Frauen. Und ich glaube, in Sachen Frauen, Strade Bianche, in Sachen diesen ja doch auch schwierigen Themen, die wir jetzt hatten, gibt es einiges zu besprechen mit ihr und dann hören wir doch mal rein in das Interview mit Joko Ina Teutenberg.
So, ich freue mich sehr, heute einen Gast am Start bei WhatsApp, Ina Joko Teutenberg. Wir haben mit vielen Fahrerinnen und Fahrern schon bei uns im Podcast gesprochen. Heute zum ersten Mal mit einer sportlichen Leiterin. Ina Joko Teutenberg ist sportliche Leiterin beim Frauenteam von Trek Segafredo. Ina, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich die Themen angehen, die wir uns alle aufgeschrieben haben, kurz zum Einstieg die Frage, sind eure Fahrräder eigentlich schon wieder aufgetaucht?
Nee, bisher noch nicht. Die Mafia sind noch nicht im Internet angeboten worden zu verkaufen, so viel ich weiß. Bestimmt bald, irgendwo.
Eieiei, kurz zur Einordnung. Ein Tag, glaube ich, vor Strade Bianche kam die Headline, die fünf Fahrräder, glaube ich, waren es von eurem Team, wurden in der Nacht gestohlen.
Ja, also morgens. Die Mechaniker wollten eigentlich den Laster aufmachen und dann war eben, die meisten Räder waren eben weg. Fünf Räder von den Mädels und mein Rad haben sie auch geklaut, aber meins war wenigstens schon was älter. Die anderen waren wirklich nagelneu, dadurch, dass sie ja alle auf den neuen E-Monda umgestiegen sind. Also haben sie wahre Leistung gemacht. Schön Loch oben ins Dach geschnitten und dann oben rausgehoben.
Also oben aus dem LKW.
Oben aus dem LKW, weil die sind ja eingeparkt, also Türen gehen ja eigentlich normalerweise nicht auf. Wegfahren kann man auch nicht mit zwei Autos drumherum oder drei. Also haben sie oben einmal quer das Dach aufgeschnitten und dann die Räder hoch rausgehoben.
Das klingt irgendwie ein bisschen wie im Film. Ich frage mich, ob das keiner hört. Oder also um so einen LKW mal aufzuschneiden, da kommt man ja auch nicht mit einem kleinen Werkzeug an. Das braucht ja ein bisschen was.
Ja, es war hinten am Hotel und es dadurch, dass es so heiß war, haben auch alle Fenster zu, weil Klimaanlage an ist und hin und her. Deswegen, also gut, das passiert ja in Italien öfters. Ich denke mal, das ist schon so ein bisschen wie eine Mafia, die dahinter ist und die weiß, was auch in den Lastern drin ist. Ich meine, zum Glück waren es ja echt nur fünf Räder, weil da waren eben dann knappe 30 drin. Es hätte auch schlimmer sein können, ne?
Ja, wie seid ihr dann damit umgegangen? Also okay, jetzt sind fünf Räder weg. Gab es da noch genug oder musste jemand von eurem Headquarter wieder zu euch hinfahren und ein paar Räder mitbringen?
Ja gut, das hätte ja nicht geklappt, weil wir, wie gesagt, ja morgens um 8 Uhr haben wir den Laster aufgemacht und um 12 Uhr hatten wir Start. Gut, die Mädels haben ja alle zwei Räder, das geht ja. Die haben ja normalerweise also das eine Rad, wo sie immer mitfahren und dann ihr persönliches Ersatzrad. Dadurch konnten eben alle auf das persönliche Ersatzrad umsteigen. Elisa hatte beide Räder noch, der haben sie nicht, also haben sie gar nichts geklaut. Und bei Ellen war dann eben, dadurch, dass ihr zweites Rad ein Madon war, den sie da hatte, haben wir eben von den Männern noch kurz die Position umgebaut, weil die noch im Laster einen hatten, der Strade nicht gefahren ist. Und ja, das ging dann eben. Also es war noch verhältnismäßig geringer Aufwand, das alles hinzukriegen. Es war genügend, die Mechaniker waren noch gestresst genug, aber es ging dann. Wir haben das dann um 10 waren wir fertig, das war dann auch alles okay.
Hatte das dann noch irgendeinen Einfluss auch auf das Rennen von euch oder war das halt der Stress am Morgen, aber im Rennen lief dann eigentlich alles?
Ja, im Rennen lief alles. Wie gesagt, die Mädels haben ja auch eigentlich so gut wie gar nichts mitgekriegt. Ich meine, die haben wir informiert, aber für die war der Tagesverlauf genau der gleiche. Deswegen war das kein Problem.
Und dein Rad, kriegst du ein neues irgendwie vom Sponsor oder wie sieht's
Ja,
bei dir aus?
ich hab schon Neues zu benutzen mitgekriegt. Hab ich auch Glück gehabt.
Dann lief es ja für dich eigentlich ganz gut, ne? Einmal das alte Rad
Alles
weg
gut.
und.
Ja, gut, so alt war es auch nicht, aber es war eben anders, also von der letzten Saison. Also ich will jetzt nicht sagen,
Oh,
dass es
ja
ein
dann.
altes Rad war.
Ah
Also
ja,
es war immer
schlimm.
noch ein sehr gutes neues Rad, ja. Aber im Gegensatz zu den anderen war es eben alt.
Ja, wunderbar. Du bist aktuell sportliche Leiterin bei Trek-Segafredo. Du warst auch zu deiner aktiven Zeit eine der erfolgreichsten Radsportlerinnen dieses Landes. Hast viele Etappen vom Giro d'Italia gewonnen, bei Olympia dabei gewesen, bei WMs. Über dich hat ein ehemaliger Teamchef gesagt, dass du damals schon während des Rennens eine immer der smartesten, der intelligentesten Fahrerinnen gewesen bist, die früher schon ein unheimliches taktisches Genie hatte. Hattest du während deiner aktiven Zeit eigentlich schon mal mit so einem Gedanken gespielt, irgendwann mal so in diese sportliche Leitungsebene zu kommen? Oder wie kam das eigentlich? Ist dir das bis in den Schoß gefallen irgendwann?
Ja, gut, es ist so ja und nein. Wie gesagt, ich meine, manchmal, wenn man aufhört, denke ich, ist es auch immer ganz gut, erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen, um ein paar andere Sachen zu machen. Und ja, dann kommt eben immer die Frage, ob man nochmal so viel, also als sportliche Leiter reist man ja eigentlich sogar noch mehr als Fahrer, weil man eigentlich noch mehr Rennen arbeitet, ob man das unbedingt dann nochmal so will. Ich habe da mal so ein paar kleine Sachen gemacht mit USA Cycling und mit dem kleineren amerikanischen Team. Es hat auch Spaß gemacht und als dann Trek kam, war eben die Möglichkeit, bei so einem großen neuen Team zu arbeiten, einfach zu einladen, dass ich das dann nicht ablehnen konnte.
Wie ist es als sportliche Leiterin? Was sind so Aufgaben? Wusstest du komplett, was da auf dich zukommt? Also kann man sich von seiner aktiven Zeit von ehemaligen sportlichen Leitern viel abschauen und weiß das ganz genau? Oder warst du am Anfang auch nochmal sagt, oh ja, das muss ich auch noch machen, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Kopf. Wie viel Orga-Kram, sage ich jetzt mal, ist da mit hinterbei und wie sehr ist es noch das rein sportliche, der Einfluss, den du da hast noch?
Ja, also ich meine, ich war mir schon bewusst, dass die viel Arbeit haben. Also es gibt gewisse Sportler, die denken, dass die Betreuer nicht so viel machen, aber also da habe ich jetzt mal mich nicht zu gezählt, aber es ist dann trotzdem noch mehr, als man denkt. Besonders wenn man dann so wie jetzt die volle Verantwortung hat, weil dann noch so viel ja Sachen im Hintergrund sind, die zu organisieren sind, die zu handhaben sind. Man hat 14 Sportlerinnen, wo irgendwie immer was los ist, also es ist nie ruhig und ja, es ist dann organisatorisch doch noch 10-mal mehr, als man denkt, dass es ist, ja.
Nimm uns da mal kurz mit für Laien wie uns. Weiß nicht, wie leicht das fällt, das oder wie ausufernd das wird, aber wie sieht denn bei dir so eine durchschnittliche Arbeitswoche aus? Was fällt denn so, grob gesagt, alles in deinen Verantwortungsbereich als sportliche Leiterin?
Ja gut, wie gesagt, so die Reisen vorbereiten, die Rennen vorbereiten, die Rennplanung im Winter zu machen mit den einzelnen Fahrern. Dann jetzt ist eben so, ich bin gestern gerade von 4,5 Wochen zurückgekommen, so nacharbeiten ein bisschen und hin und her. Und ja, es kommt darauf an. Jetzt zu Hause kriegt man es eigentlich ganz gut hin, dass man auch noch ein bisschen runterkommen kann und Platz hat. Und dann ist es eben natürlich ein totaler anderer Arbeitstag als wie bei den Rennen. Ich meine, bei den Rennen steht man auf, bereitet eben die Etappen vor und so. Gut, da bereitet man am Abend vorher schon die Etappen vor oder eben auch schon bevor man überhaupt zum Rennen fährt, hat man seine Notizen und geht sicher, dass alles okay ist und hin und her. Und ja, es ist, wie gesagt, das ändert sich immer so ein bisschen. Es ist manchmal mehr so das Zwischenmenschliche, wenn man zu Hause ist, dass man mit den Fahrern in Kontakt ist und sicher geht, dass alles gut bei denen ist und die alles haben, was sie brauchen und alles hin und her.
Wir haben hier mit Dan Loran gesprochen, dem Trainer von Bora. Und er hat uns erzählt so ein bisschen, dass sie so eine Trennung haben zwischen den Trainern und den sportlichen Leitern. Habt ihr so eine ähnliche Trennung oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, wie gesagt, wir haben ja zwei sportliche Leiter und wir teilen uns eben auch die Fahrer auf, also dass dann jeder ein bisschen näher mit sieben zusammenarbeitet und wir uns dann, wie gesagt, austauschen. Dann haben wir einen, also klar, wir haben natürlich einen Performance Director, der Frauen- und Männerteam übersieht und dann haben wir einen Trainer, der ein bisschen mehr mit uns macht und der zweite Trainer, der trainiert auch ein paar Mädels. Das ist vom Nibali der Trainer, der trainiert eben auch Elisa schon seit Jahren und hat auch noch zwei andere Mädels. Ja, dann tauscht man sich eben mit denen ein bisschen aus und hin und her und sieht eben, die analysieren eben so, was die machen mit dem Trainingsmäßig und alles. Ja, das ist, wie gesagt, das ist schon separiert, aber man arbeitet dann trotzdem immer noch zusammen. Ja.
Wie sieht es denn aus? Ich kenne das hauptsächlich von, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, die Movistar-Doku auf Netflix, da kriegt man so ein bisschen ein.
Habe ich noch
Aber
nicht,
da kriege ich zumindest so, als der nie was mit Profi-Rennsport zu
Ja.
tun hat, der auch so ein bisschen Einblick, wie man so eine Etappe vorbereitet, was da alles reinfließt, wie viele Taktiken ausgearbeitet werden. Man sieht so die Bilder. Wie sieht es bei euch aus? Macht ihr da, geht ihr über Google Maps drüber? Habt ihr ausgedruckte Bilder, um ein bisschen auf die Strecke vorzubereiten? Oder wie macht ihr das im Bus?
Ja, also das machen wir erstmal und mal, wie gesagt, bei den Klassikern zum Beispiel, da fährt man auch schon viel vorher mal ab und guckt sich das alles noch an. Ich meine, die kennt man ja auch. Ich sag mal, so ein paar Eintagesrennen. Da ist dann manchmal die Vorbereitung ein bisschen einfacher, weil es ja relativ das Gleiche ist jedes Jahr. Vielleicht kommt mal ein Berg dazu oder einer wird rausgenommen. Da ist die Streckenplanung ein bisschen anders. Ich meine, jetzt beim Giro, wenn man andauernd von A nach B fährt, versucht man eben sich so die Hauptetappen anzugucken. Und den Rest mit Google Earth und dann gibt es eben ein paar GPX-Apps, die man benutzen kann, wo man die Berge eben auch auswerten kann, wo man die Straßen sieht, was das für eine Größe ist und hin und her. Und klar, und dann hat man eine Taktik und alles hin und her, aber wie gesagt, das ist ja ein grober Plan, der ja auch meistens umgeworfen wird, weil andere ja immer andere Pläne haben, ne? Da muss man eben dann auch teilweise sich eben wirklich damit okay sein, dass man reagieren kann dann eben auch manchmal, weil wie gesagt, das ist eine Taktik ist gut zu haben, aber wenn die anderen genau das Gegenteil machen, dann bringt dir deine Taktik auch nichts. Da muss man trotzdem ein bisschen darauf Einfluss nehmen.
Das ist so ein bisschen wie das, was Dan Laurent gesagt hat, dass man Leistung kann man planen, Erfolg aber nicht. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie oft geht so ein Plan zumindest ungefähr, wie man sich das vorher überlegt, auf? Oder klappt das nie? Und wie viele Szenarien habt ihr denn da? Oder wie ändert man denn währenddessen die Taktik? Geht ihr vorher schon durch, okay, wenn die und die an der und der Stelle angreift, dann müssen wir so und so reagieren? Oder wird da das dann im Auto dann nochmal spontan irgendwie umgeplant? Oder wie weit geht da die Vorbereitung?
Ja gut, man muss den Fahrern eben auch, dadurch, dass wir ja auch kein Fernsehen und sowas haben, man muss den Fahrern auch schon klar machen, dass sie auch manchmal eben auch Selbstverantwortung übernehmen müssen, weil man eben gar nicht so schnell, manchmal kann man gar nicht so schnell im Auto reagieren, wie die Situation kommt, weil Radio Tours ist manchmal so weit da hinten und wenn jemand antritt, sehe ich das ja nicht unbedingt, wenn ich kein Fernsehen habe. Dafür hat man dann eben auch oft den Rot-Captain, der dann reagieren kann und wie gesagt, die Mädels, die wissen ja auch, wer gefährlich ist, wer nicht gefährlich ist, was dann gemacht werden muss. Und die geben dann auch öfters mal dann Informationen zurück, was in dem Moment passiert. Und da muss man eben dann teilweise dann schnell reagieren. Und ja, im Plan geht öfters schon mal auf, aber man muss sich eben so hundertprozentig, glaube ich, ist das meistens nicht. Also man muss da schon mal ein bisschen rechts und links gucken und dann ist das auch okay.
Der Road Captain ist dann für dich quasi die Hauptansprechperson während des Rennens, oder was die taktischen Manöver angeht?
Ja, und der eben auch sieht, was vorne los ist. Weil, wie gesagt, auf dem Rad sieht man eben 10-mal mehr als im Auto hinten. Und besonders, wenn kein Fernsehen dabei ist, müssen die eben reagieren. Und der Road-Captain kann dann eben auch Sachen angeben. Er weiß ja auch, wie die Taktik ist. Und ich meine, es ist eben auch eine erfahrene Fahrerin, wo man weiß, klar, es können immer Fehlentscheidungen getroffen werden, aber die werden ja auch hinten im Auto getroffen. Ich meine, in der Situation weiß man, warum man die Entscheidung getroffen hat. Ist sie manchmal richtig? Ja, manchmal ist sie richtig. Ist sie manchmal falsch? Ja, auch. Das ist aber dann eben so, weil, wie gesagt, man kann das eben alles nicht hundertprozentig planen und man muss dann eben auch schon viel Initiative von den Mädels auch übernehmen, ne?
Ja, das finde ich super interessant. Wir haben mit Niklas Arndt mal länger über seine Aufgabe als Road Captain gesprochen. Jetzt mal von der anderen Seite. Was macht für dich einen Road Captain aus? Wie bestimmst du, welche Fahrerin das am besten umsetzen kann? Ist es rein die Erfahrung, also die meisten Jahre im Profiradsport, oder was macht das für dich aus?
Ja, auch Persönlichkeit ein bisschen, ne? Ich meine, die Fahrerin muss ja auch in der Lage sein, das zu übermitteln können und danach eben auch, sage ich mal, im Bus das wieder zu analysieren können und nicht Wenn man zu emotional ist, ist das dann auch nicht gut, weil das kommt dann manchmal ein bisschen falsch rüber im Bus, was ja auch okay ist. Aber ja, ich denke mal, Erfahrung, es ist oft eher, sag ich mal, nicht eine Fahrerin, die das Rennen gewinnen muss, weil es eben eh schon Druck ist, der Leader für ein Rennen zu sein. Da kann man meistens dann auch keine Road Captain sein. Also es ist dann eher so jemand, sag ich jetzt mal, der in der zweiten Reihe steht, der aber die Führung da übernimmt, der eben auch, also die eben auch wirklich gut ist mit dem Kursdetails, die sich das merken kann und alles hin und her und die dann auch gute Entscheidungen vorne trifft. Ja.
Wie wichtig ist da bei euch das Thema Sprache? Man kriegt es im Männerradsport immer so ein bisschen mit, dass die Franzosen manchmal ein bisschen eigen sind und nicht immer Englisch können. Ist es bei euch überhaupt ein Thema oder können bei euch eh alle Englisch im Team?
Bei uns können alle Englisch, außer Letizia. Aber sie arbeitet dran. Ansonsten sprechen alle perfekt Englisch und es ist eigentlich kein Problem, da zu machen. Ich meine, manchmal ist mal eine Übersetzung oder so, es kommt ein bisschen falsch oder anders rüber, als jetzt, wenn jetzt ein Europäer manchmal was sagt, dann ist das anders, als wenn das jetzt ein nativer Englischsprechender sagen würde. Aber gut, die haben sich jetzt auch mittlerweile alle dran gewöhnt und alles hin und her. Also das Sprachbarriere ist bei uns eigentlich kein Problem, weil Englisch bei uns, im Frauenteam ist Englisch die Hauptsprache auf jeden Fall.
Wie sehr würdest du sagen, hilft es dir in deiner Position als sportliche Leiterin, dass du eine aktive Profi-Vergangenheit hast?
Ja, ich denke, es hilft immer ein bisschen, weil man eben auch weiß, wie Rennen laufen, was da vorne passiert und hin und her. Ja, wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass es gibt genügend männliche sportliche Leiter, die nie im Frauenradsport gefahren sind, die super gut im Auto sind. Also ich denke mal, wenn man sich da als ehemaliger Fahrer da gut reinfuchst und alles, ist das eigentlich egal, ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist, meines Erachtens. Also ich habe immer meistens mit Männern als sportlichen Leitern gearbeitet, würde ich jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise schlecht für meine Karriere war. Und ich hatte mal ein, zwei Frauen, die waren auch gut, würde ich jetzt nicht sagen können, die waren jetzt besser als mein männlicher sportlicher Leiter. Also von der Sache her sehe ich das, also wie gesagt, ist nett, dass da mehr Frauen sind und alles hin und her. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass es nicht essentiell ist für den Erfolg von der Mannschaft, dass eine Frau sportliche Leiterin ist.
Mich interessiert ja ehrlich gesagt bei dir viel dieser Perspektivenwechsel, dass man diese Profi-Vergangenheit hat, jetzt sportliche Leiterin ist. Ganz blöd gesagt, man kennt das vielleicht ein bisschen aus der Schule, dass man mit einem Lehrer vielleicht oft nicht immer einverstanden war, aber später sich irgendwann denkt, ach ja, vielleicht hatte der da doch recht. Gibt es sowas bei dir auch, dass du als Fahrerin damals manchmal dachtest, was will denn jetzt die Leitung da von mir und sonst da mal vielleicht das Verständnis fehlt und Punkte, wo du jetzt merkst, jetzt kenne ich so eine andere Perspektive, gibt es da irgendwas vielleicht?
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, so die Charaktere und dieses... mit Leuten umzugehen und hin und her, dass es eben auch manchmal echt anstrengend ist, das hat man früher nicht so gesehen, aber das merkt man dann jetzt wirklich, ne, wenn man mit 14 Leuten arbeiten muss und dann noch Betreuer und hin und her, dass es eben manchmal echt komplizierter ist, die ganzen menschlichen Zwischenstücke zusammenzukriegen als eher das Sportliche. Also das ist, das hätte ich mir dann damals nicht so schwer vorgestellt.
Ich habe relativ lange Handball gespielt und wir haben oft auch die Taktikbesprechung im Bus gemacht mit Video.
Ja.
Und ich weiß noch genau, wie wir immer wieder, man war ein bisschen müde, da hat man sich so in seinen Sitz reingeflätzt und nicht immer ganz so genau mitgeschaut, was eigentlich da so taktisch jetzt besprochen wird. Muss man nicht immer ganz so aufmerksam sein. Kennst du das von deiner Fahrerkarriere oder seid ihr so wenige immer, dass man da sich gar nicht verstecken kann oder es auch nicht macht?
Ja gut, ich versuche eben so bei so ein paar Jungen, es gibt eben manche, die sich extrem gut vorbereiten, auch die ganzen Rennen wirklich gut kennen, die auch schon viel gefahren sind, wo man eigentlich, also die dann auch teilweise immer noch ein paar Sachen sagen können, die man vielleicht als Streckenkenntnis dann übersehen hat oder so, aber so bei den Jungen versuche ich dann eben auch, dass die manchmal eben die Etappe vorbereiten, weil ich unbedingt will, dass die sich damit befassen. Und dass sie dich, weil wie gesagt, heute die Generation ist eben so, man kriegt eben alles per Knopfdruck. Ne? Man geht nie verloren beim Radfahren, weil man entweder Google Maps hat oder man hat vorher GPX mal Ride gemacht und alles hin und her. Und die sind eben teilweise so gewohnt, dass alles kommt. Und dann ist eben genau diese Situation im Rennen. Man kann das eben alles besprechen, aber es passiert sehr wahrscheinlich nicht 100%. Und da müssen sie eben lernen. Also bei den Jungen ist es eben so, man muss eben lernen, denen beibringen, dass sie eben auch ihren Kopf benutzen müssen, dass das nicht alles nur auf autoritäre Ansage von hinten ist, weil das meines Erachtens nicht wirklich geht. Ja. Und Ich meine, da werden andere sportliche Leiter dagegen sprechen, dass das auf jeden Fall so geht. Aber wie gesagt, ich denke mal, man muss mündige Sportler haben, dass man dann eben auch wirklich Erfolg nachher hat.
Ich habe das in der, um nochmal die Movistar-Doku rauszuholen, da wird viel aus dem Auto rausgebrüllt die Fahrer merkt man dann schon auch irgendwann mal hier den Kopfhörer dann auch einfach rausmachen. Wie siehst du das? Also ich habe das, wenn ich Sport gemacht habe, immer gehasst, wenn mich irgendjemand zur Motivation anbrüllt. Wie stehst du da dazu? Hilft es zu einem gewissen Punkt oder lässt du das komplett weg?
Ja gut, das sind ja Spanier, ne? Ich sag mal, die sind noch ein bisschen, die sind sehr wahrscheinlich noch ein bisschen euphorischer als wir Nordländer. Also klar. Also ich bin jetzt ich habe das auch gehasst, wenn die zu viel im Radio gesagt haben. Weil wie gesagt, also irgendwann geht's hier dann auch wirklich auf den Nerv, was da alles gesagt sei. Also ich versuche eben schon Informationen durchzugeben, aber die dann auch nicht die ganze Zeit zuzutexten. Gut, wenn da wirklich mal irgendwas verpasst ist oder so, da muss man schon mal ein bisschen lauter werden und da müssen sie eben daran arbeiten, dass sie die Scheißsituation eben anders hinmachen. Ja, im Bus wird man auch mal lauter, aber gut, das ist dann einmal gesagt worden und dann muss man eben weiter gucken und dann geht's am nächsten Tag eben was mit Neuem los. Ist eben so, ne?
Was man jetzt auch kennt, teilweise gibt es ja dann diese Aufnahmen auf YouTube, wo diese Kamera aus den Autos rausgeht, wo gerade, sag ich mal, auf dem letzten Kilometer oder jemand fährt eine Solo-Attacke oder sonst wie, da wird eigentlich nicht mehr viel Inhalt vermittelt, sondern einfach nur noch geschrien. Und das haben auch Fahrer uns schon bestätigt, dass sagen, am Ende, wenn man dann den letzten Kilometer alleine fährt, dann kriegt man nur noch ein Gebrüll ins Ohr. Wie viel davon ist wirklich noch taktische Anweisung oder auch einfach Stressabbau für euch, weil ihr auch einfach irgendwo hin müsst mit eurer Energie?
Ja gut, das ist ja dann, ich glaube mal, dann sind wir einfach auch so aufgeregt, besonders wenn es darum geht, den Sieg zu kriegen, dass man dann eben einfach nur motivierend versucht anzufeuern, weil da ist ja keine Taktik mehr. Wenn jetzt einer vorne wegfährt, einen Kilometer vorm Ziel, da ist ja nichts mit Taktik. Da ist ja Kopf runter und einfach durch und hoffentlich die Person das. Ich meine, wenn so ein Sprint am Ende ist, ich meine, da versucht man dann schon noch eben Anweisungen zu geben, auch wie die Zielankunft ist und mit dem Anziehen und so. Also da muss man dann jetzt, sag ich mal, beim Massenspurt nicht so extrem da reinbrüllen, weil ich glaube, da wird man den ja nur die ja nur nervös machen oder da ist genug Nervosität, wenn da Massensprint vorbereitet wird, da brauche ich nicht noch ins Radio zu schreien. Aber wenn jemand mal so eine Solo-Attacke fährt oder so, versucht man die eben zu motivieren, alles hin und her, ne? Oder wenn die Gruppe weg ist, dass man eben nochmal die Info gibt und alles hin und her und ja, einfach nur positiv zu sein.
Jetzt haben wir, das erste Rennen war jetzt schon bei euch auch, die Strade Bianche. Mit Solo-Fahrt haben wir es da, glaube ich, schon mal wieder ganz gut getroffen. Da war Annemiek van Vleuten wieder gewonnen, gewinnt ja relativ viele Rennen, ist ein ziemlich starkes Rennen von hinten wieder nach vorne gefahren. Lisa Brennauer hat uns schon ein bisschen darüber berichtet, wie es aus ihrer Sicht lief. Wie wart ihr denn zufrieden so mit diesem Start jetzt in die Saisonwiederaufnahme?
Ja, gut, wir haben ja eigentlich alle in Spanien angefangen, die Woche vorher. Da waren ja drei Eintagesrennen, wo ja Annemiek auch alle drei gewonnen hat. Ich sag mal, in ähnlicher Manier. Ja, es ist. Man muss eben jetzt versuchen, irgendwie Annemiek aus der Reserve zu locken. Ich meine, Garcia hat da ja eigentlich keine schlechte Arbeit gemacht. Ich meine, das vergisst man eben manchmal. Ich meine, die ist extrem stark auch in Spanien gefahren und auch extrem stark in Strade. Ich meine, die ist dann kurz vorm Ziel von Annemiek eingeholt worden. Ne? Also, war jetzt Annemiek, weiß Gott, ja, die war stärker am Ende, aber Garcia war jetzt auch schon 30 Kilometer alleine vorne, als Annemiek sie eingeholt hat. Also ist eben so, vielleicht ist Garcia eine schlechtere Taktik gefahren, keine Ahnung. Ich meine, wir waren in Spanien bei allen Rennen mit vorne dabei und auch auf dem Podium. Also die Mädels sind eigentlich alle ganz gut aus der Corona-Krise rausgekommen. Und ja, wir müssen jetzt einfach mal nicht den Kopf in den Sand stecken und denken, dass Annemiek alles gewinnt. Da muss man einfach mal ein bisschen mit Taktik versuchen und alles mal ein bisschen loslegen. Ne? Aber gut, Fünfte bei Strade war jetzt nicht das, was wir wollten. Also es ist ganz klar, es war jetzt nicht ein Erfolg, wo ich sage, das war ein super Rennen für uns. Aber gut, das ist jetzt eben so. Jetzt kommen noch die nächsten Rennen, da müssen wir immer weiter gucken.
Eine Frage jetzt gerade noch zu Van Vleuten, wenn wir gerade dabei sind. Wenn du das auch siehst als sportliche Leiterin, weil mir kommt das ehrlich gesagt so vor, dass bei Van Vleuten, dass da oft nicht mehr so die Taktik dahinter steckt, sondern dass einfach eine physische Überlegenheit ist. Weil irgendwann fährt sie einfach los und dann können halt oft viele nicht mehr mitgehen. Kannst du das aus einer taktischen Sicht schon anders sehen? Also sagst du, nee, die ist auch einfach taktisch wahnsinnig versiert oder ist sie einfach so stark, dass sie gar nicht unbedingt die größte Taktik braucht?
Ja, die ist auf jeden Fall extrem stark, aber Annemiek ist auch eine schlaue Radfahrerin. Ich meine, Annemiek ist eine Holländerin, die auch sie hat sich ja jetzt auch, sag ich mal, in den letzten Jahren extrem dahin entwickelt, wo sie jetzt ist. Aber davor brauchte Annemiek auch ein bisschen mehr Taktik, um Radrennen zu gewinnen. Und also sie kann schon beides, ne? Auch wenn das jetzt nicht so wirkt. Aber sie nimmt es dann auch in die eigene Hand. Also das muss man eben dann sagen, wenn sie dann weiß, dass dann jetzt keiner da ist, der ihr noch hilft, dann fährt sie dann los und versucht eben da, wie gesagt, die 3,5 Minuten einzuholen. In Spanien dann genauso. Ich meine, da war Elisa vorne weg den einen Tag und da ist sie relativ, dadurch, dass wir zahlenmäßig überlegen waren, ist sie dann eben schon auch bei 65 hinterhergestiegen und hat gedacht, naja, dann fahre ich dann erstmal mit Elisa alleine weg, fahr da hin und versuche das dann so taktisch zu machen. Also da wusste sie dann auch, dass sie früher fahren sollte. Das denke ich, das hatte sie sich nicht ausgedacht. Sie hatte sicherlich eine spätere Attacke im Visier gehabt, aber sicherlich nicht beim halben Rennen noch. Und ja, also die kann beides. Also die ist extrem körperlich stark und kann das aber auch mental. Also das auf jeden Fall.
Du hast schon angesprochen, dass sie Holländerin ist. Im Männerradsport sehen wir gerade das Gleiche mit Remco Evenepoel, der jetzt auf einmal da ist. Bei dem ist das alles ein bisschen früher. Der ist im Grunde ja noch ein Jugendlicher, würde man fast sagen. Haben das so die Holländer irgendwie, also dass sie so den richtigen Zeitpunkt für so eine Solo-Attacke treffen können? Ist es denen irgendwie die Wiege gelegt?
Na gut, Emco ist ja Belgier, aber gut.
Ich wollte gerade sagen, Ländernachhilfe geben, das hatten wir schon mal.
Es ist Benelux, alles gut. Ja gut, die wachsen eben auf dem Fahrrad auf, ne? Ich meine, und in Holland, man sieht das ja, ich meine, Holland ist nicht zu Ungrund die beste Nation in der Welt und bei Weitem die beste Nation. Die haben einfach so einen Talentpool. Ich meine, ich habe eine Ellen van Dijk, die wird in jedem anderen Land mit Kusshand WM fahren, Olympische Spiele fahren, im Zeitfahren. Die weiß nicht, ob sie dieses Jahr WM fahren kann. Also das ist eben, die ist letztes Jahr gestürzt. Die hat eben zwei Fahrerinnen, die immer auch aufs Podest fahren. Die ist eine Podestfahrerin beim Zeitfahren bei der WM, aber kriegt sehr wahrscheinlich keinen Startplatz. Ne? Also das ist eben, die sind eben auch schon extrem stark, wenn sie jung sind, weil sie sich einfach durchbeißen müssen. Und die haben eben einfach auch diese große Rennszene, viel mehr Rennen, viel mehr Starter und alles. Und ja, ich glaube, das ist denen einfach, diese Nachwuchsarbeit ist da eben einfach mehr gewährleistet auch.
Jetzt hast du schon gesagt, wie für euch die Saison losging mit den spanischen Rennen Strade Bianche. Du bist gestern, wie du meintest, seit von der 4,5 Wochen Reise zurückgekehrt. Wie geht's denn weiter bei euch? Was sind denn so die nächsten Rennen, die Highlights in dieser kompakten Halbsaison, die jetzt dann noch vor uns ist?
Gut, die ein paar von den Mädels, die fahren jetzt am Wochenende. Giro d'Emilia ist nochmal ein Tagesrennen in Italien. Dann haben wir Ploé und viele von den Mädels haben ja dann noch Europameisterschaft direkt um Ploé da rumgewickelt, hat die UCI ja ganz gut hingekriegt. Dann haben wir La Course, was eben auch extrem knapp wird, weil Europameisterschaft am 27. nachmittags vorbei ist und am 29. La Course ist. Also es ist sehr schwer, nur die Räder, die 1300 Kilometer pünktlich dann nach La Course zu bringen. Also da wäre es dann auch schöner gewesen, wenn wir vielleicht am 26. das Rennen haben könnten wie die Männer. Aber gut, es ist dann eben so. Und dann fahren wir jetzt noch Ardèche, eine 7-tägige Rundfahrt, aber eigentlich nicht mit den Giro-Leuten. Bowls ist ja leider abgesagt worden und dann der Giro im September. Also das ist dann eben das nächstgrößte. Wie gesagt, Ploé ist World Tour, La Course ist World Tour und dann der Giro als nächstes großes World Tour-Rennen.
Na krass, ihr seid auch viel unterwegs gerade. Eine Frage noch zu diesen ganzen Covid-Bestimmungen, wie das jetzt ist. Ihr werdet, glaube ich, dann auch zweimal die Woche getestet oder wie sind denn da jetzt für euch genau die Auflagen für die Sportler und alles?
Ja, wir haben gewisse, es kommt auf die Kategorie des Rennens an. Also ich bin jetzt, wie gesagt, 10 Tage zu Hause. Ich muss dann vor Ploé 2 Tests machen, also 6 Tage davor und 3 Tage davor. Und wenn man aber Rennen zwischendurch hat, dann ist diese Zeitspanne ein bisschen größer. Es ist alles relativ kompliziert und logistikmäßig echt schwer einzuhalten. Weil die Tests zu machen ist ja nicht das Problem. Aber dadurch, dass wir eben auch durch verschiedene Länder reisen die ganze Zeit und alles, ist es eben echt schwer, das zu machen. Ich meine, wir haben jetzt ein Labor in Dänemark und da müssen wir es eben mit DHL hinschicken. Dann ist dann wieder die Frage, dann hast du Angst, wenn du das in Italien zum DHL-Depot bringst, kommt das wirklich in 24 Stunden an. Ne? Also in Deutschland wird das dann auch sicherlich direkt losgeschickt, in Italien, ja. Ja, es ist eben, ich meine, das ist für alle und es ist eben auch ein extremer Kostenaufwand, was ich eben denke, für viele Frauenteams eben auch echt schwierig ist einzuhalten, ne? Und wie gesagt, in Deutschland ist es ja auch schwierig, Tests zu kriegen. Also außer wenn man Symptome hat oder aus dem Risikogebiet jetzt einfliegt. Es ist eben in manchen Ländern ist es auch nicht so einfach, sich einfach mal einen Test zu organisieren. Also ja, da ist noch viel Planung gemacht und wie gesagt, da wird auch sicherlich öfters nochmal was schief gehen oder weiß nicht, die 6 Tage vor dem nächsten Rennen ist dann ein Sonntag, kannst du natürlich nicht machen. Dann musst du dann eben Samstag oder den Montag machen, dann sind es eben weniger Tage, was dann auch okay ist von der UCI, aber es ist eben alles so, ja, es wird dann mehr natürlicher werden, da bin ich fest von überzeugt, aber es ist dann irgendwann auch ein Problem, irgendwann mal Ersatzfahrer zu haben oder so, weil man ja auch nicht alle. Ich meine, pro Test, das sind ungefähr 100 € oder sonst was. Das kann man eben auch nicht mit immer 2 Extrafahrern machen, weil das wird dann irgendwann geltlich dann auch nicht mehr möglich sein, ne?
Ja, krass. Spannend, was da alles hinkommt. Jetzt hat man ja das von Fahrern gehört, dass wie die getestet werden und alles, aber klar, der Kostenaufwand dahinter, den hatte ich jetzt so auch gar nicht auf dem Schirm. Um nochmal auf dich zu kommen, über dich zu sprechen, natürlich bereitet man sich ja auf Interviewgäste immer vor und recherchiert und googelt viel und sonst wie. Ein spannender Artikel, auf den wir gestoßen sind, dass mir vor allem die Headline im Kopf geblieben. Weiß nicht, ob du den kennst. Über dich wird geschrieben, The Most Badass Woman in Bike Racing.
Ich lese normalerweise keine Berichte über mich.
Was sagst du zu der Headline? Kannst du die nachvollziehen?
Ach, weiß ich nicht. Ich habe einfach früher immer den Mund aufgemacht. Deswegen sagen Leute das. Aber ansonsten, ja, so badass bin ich auch nicht. Ich bin eigentlich ganz harmlos.
Artikel liest sich auf jeden Fall gut, steht viel, viel über deine Karriere drin, über deine Vergangenheit. Ein Punkt, über den wir auch nochmal sprechen wollen, auch weil es jetzt gerade einfach ein wahnsinnig aktuelles Thema leider wieder geworden ist, ist Sicherheit, Rennsicherheit. Du, kann man dazu sagen, hattest ja auch einen schweren Unfall gegen Ende deiner Karriere mit einer Kopfverletzung und warst dann auch, wenn wir jetzt richtig informiert sind, korrigiere mich gerne, auch in der Organisation, die sich mit Verletzungen oder Kopfverletzungen auch auseinandergesetzt hat. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen, wie das genau war?
Ja gut, mein Sturz hatte jetzt nichts mit der Rennsicherheit von der Organisation zu tun. Also es war einfach, wie gesagt, schlecht gefallen, sage ich mal, mitten auf der Straße. Ja, also die sind vor mir gefallen. Ich sage jetzt mal in Polen, wie gesagt, ich denke mal, die schweren Verletzungen, ich meine, der wäre auf die Fresse gefallen, aber die Banden dürfen einfach nicht so weggehen. Ne? Also wäre der jetzt bei der Tour gegen die Bande gefahren, wäre der wieder auf die Straße gefallen und hätte er sich wehgetan, aber ich meine, dagegen dann am Ende gegen diesen Zielpol zu fallen, also es ist dann eben schon, ja, weiß ich nicht, da muss man dann nicht unbedingt Geld sparen bei sowas, besonders bei so einer Organisation wie Polen, wo ich eigentlich höre, dass die viel Geld haben. Muss man immer eine Zieleinkunft? Ich meine, das habe ich schon über Jahre gehört, dass die Zieleinkunft total schrecklich ist, dass die da mit 85 km/h angerauscht kommen. Und dass die Organisation sich eben darüber rühmt, die schnellste Zieleinkunft zu haben. Ja, ist schön, solange nichts passiert. Ne? Muss das sein? Puh, weiß ich nicht, weil wie gesagt, ich meine, die fahren ja sonst auch mit 70, ist ja schnell genug. Ne? Ist ja auch nicht, dass das jetzt ein schlechteres Spektakel ist. Also bei 85 würde ich nicht mit 100 Leuten kämpfen wollen, dass ich da ins Ziel komme. Ganz ehrlich sagen. Ja, was ich am Ende gemacht habe, das war mehr mentale Krankheiten. Also was ja auch viel bei Militär durch Bombensachen und Gehirnerschütterungen hervorgerufen wird. Aber das war mehr, dass man das Stigma bricht. Für gegen Depressionen und alles hin und her. Und da ist eben eine Bekannte von mir in Kanada Spokesperson für. Und da habe ich mit ihr eben diese Awareness-Fahrt durch Kanada gemacht. Aber es war mehr Mental Illness, dass man eben, ja, weil es eben wird immer noch so abgeschaltet, wird immer ihr gesagt, ja, get over it, ist alles nicht so schlimm und alles hin und her. Und dass das eben in der Gesellschaft mehr angesehen wird. Und Kopfverletzungen helfen dieser Kategorie nicht, weil es viel dazu beitragen kann, dass man eben Probleme in der Hinsicht bekommt. Ja.
Okay, dann muss man das ja auf jeden Fall trennen, aber es sind zwei wahnsinnig spannende Themen. Das eine jetzt nochmal angesprochen, dass wir das ein bisschen teilen. Ähnlich hat sich ja Simon Geschke auch geäußert, direkt nach dem Unfall, der die Polen-Rundfahrt auch schon gefahren ist. Genau dieser leichte Downhill-Sprint am Ende, der einfach viel zu gefährlich ist, viel zu schnell. was hat man da, weil wir haben uns überlegt, wie sprechen wir über dieses Thema? Wir können da als außenstehende Beobachter nicht viel dazu beitragen, weil wir diese Insights nicht haben. Man kann natürlich sagen, es darf nicht passieren, es sollte nicht passieren, es ist ein furchtbarer Unfall, aber was sind da vielleicht Schritte, die man nach vorne gerichtet gehen kann, deiner Meinung nach? Also sind es dann rein die Banden, dass man da einfach ein flächenderes Sicherheitskonzept vielleicht braucht, irgendwie gewisse Standards, die da eingehalten werden müssen, oder wie kann man solche schweren Unfälle vielleicht in Zukunft verhindern?
Ja, ich denke mal so, die letzten Kilometer oder so, ich denke mal schon, da sollten bessere Standards gemacht werden. Und wie gesagt, mit den Absperrungen, dass da eben wirklich, wie gesagt, mehr TÜV-geeignete Barrieren dann auch hingestellt werden, dass das eben auch sicher wird. Wie gesagt, auch Barrieren, wo die Füße nicht rausstehen und hin und her. Ich meine, das hatten wir ja alles. Wie gesagt, das haben die großen Rundfahrten. Aber es muss eben noch bei mehr Rennen passieren. Wir müssen oft immer, also eigentlich nach jedem Virtual-Rennen ausfüllen, was wir so mit Sicherheit sagen und hin und her. Die UCI liest das, aber bei manchen Rennen wird ein Status abgenommen, wo du sagst, naja gut, weiß ich jetzt nicht. Und andere behalten ihren Status, wo du sagst, naja gut, aber das war jetzt eigentlich viel gefährlicher. Also wir haben das öfters mal, dass bei Bowls, bei Holland-Rundfahrt Zielankünfte eingebaut werden würden, dann auf einmal nochmal drei Kurven eingebaut werden, die Banden auf einmal schmaler werden. Das muss einfach nicht sein. Ich meine, das muss man jetzt dann auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also da macht man einen Zieleinkunft, wo man weiß ja, da legen die sich auf die Fresse, weil es geht einfach nicht anders. Ja, und das weiß aber doch eigentlich ein Veranstalter auch. Oder da muss ich mir immer mehr ehemalige Fahrer mal nehmen und die dann sagen, besonders da gibt es manchmal Möglichkeiten, da kannst du geradeaus auf die Ziellinie fahren. Nee, dann fahren wir nochmal drei kleine Straßen rum. Ja, das muss ja dann wirklich nicht sein. Also das ist ja dann klar, und in Holland hast du immer Inseln, kleine Straßen rechts, links. Das ist eben so, das sind eben diese Rennen. Ja, aber gut, man kann es eben versuchen, so sicher wie möglich zu machen.
Wäre das vielleicht ein Punkt, dass man sagt, man legt das fest, dass zum Beispiel auf dem letzten Kilometer keine größere Senkung mehr als 1% oder dass das Ende flach sein muss, oder dass man sagt, auf den letzten 500 Meter keine Kurven mehr, oder geht das vielleicht wieder zu weit, oder ist das, glaubst du, das wäre realistisch, dass man das so angeht?
Ja, wie gesagt, ich meine, ich denke mal, es ist okay, wenn 250 Meter vor dem Ziel nochmal eine Kurve ist. Also wissen ja auch eigentlich alle, aber es gibt eben eine Kurve und es gibt eine Kurve. Also das kann man eben dann so realisieren. Ja, ich denke mal, es ist einfach das Drumherum. Wie gesagt, es liegt ja auch an den Fahrern, weil manchmal kann man eben auch bremsen, ne? Weil man weiß, dass man da nicht mehr durchpasst. Aber das wollen ja die meisten nicht, weil wer bremst, verliert, und dadurch passieren eben manchmal auch Stürze. Ne? Also es liegt ja nicht nur an der Streckenführung, es liegt eben auch manchmal dann wirklich an allen, die da mit beteiligt sind, weil wenn du dann eben so drinne bist, dann macht man eben manchmal auch Sachen, die vielleicht nicht so ganz okay sind. Ja, ne?
Also du hast es schon angesprochen, es gab früher die Banden, wo noch unten Füße raus waren, da haben wir da eine Debatte drüber geführt, dass das natürlich nicht sein kann, jetzt haben wir die, jetzt sind die aufgeplatzt. Was auch immer noch eine große Debatte ist, mich macht es auch immer fast wahnsinnig, wenn ich sehen muss, dass gerade bei Ende von großen Rundfahrten das Ziel im Tal liegt, also ein hoher Berg, und dann geht es zum Ziel ins Tal. Ich finde es einfach so wahnsinnig gefährlich, so Abfahrten dann noch als Rennen zu fahren, wo es um so viel geht, gerade in großen Rundfahrten. Wie stehst du da dazu? Findest du das, ist es für dich ganz normal, gehört zum Rennen dazu? Muss man auch abfahren können? Ist ja auch eine legitime Position, oder findest du das auch zu gefährlich?
Nee, also ich finde das okay, weil wie gesagt, die müssen ja vorher, wenn die fünf Berge haben, müssen sie ja vorher auch viermal runterfahren. Dann können sie auch den fünften nochmal runterfahren. Wie gesagt, das liegt dann eben wirklich an dem Fahrer, ob er weiß, wie schnell er um die Kurve fährt. Ne? Also klar, da geht man eben manchmal eben auch ans Limit. Ich meine, das ist wie beim Skifahren bei den Abfahrern. Die wissen auch, dass sie am Limit sind. Und manchmal geht das Limit, wenn die dann eben eine Bodenwelle kriegen, war das Limit dann eben ein bisschen zu viel. Ne? Also, aber das Risiko gehen auch alle ein. Also das ist dann so, das Risiko, das kann man ja selbst eingehen. Und das kann man ja selbst für sich wählen. Ne? Also wie gesagt, es wäre dann eben auch nicht gerecht zu sagen, wir haben immer nur Bergankunft bei Bergetappen, weil, wie gesagt, wir haben eben auch manchmal bei Tour of Down Under, da haben wir eben ein Kriterium bei einer Rundfahrt drinne, was ich jetzt nicht schlimm finde, weil Kriterium ist auch ein Radrennen. Es gibt genügend, die Zeitfahren fahren müssen bei einer Rundfahrt, das sie auch nicht können. Es gehört eben auch dazu. Ich meine, es sind eben Radrennen, die auch gefahren werden müssen. Ne? Also das ist dann eben so, ist das gefährlicher? Ja, nicht unbedingt, weil jedes Straßenrennen ist gefährlich. Ne?
Ja, den Vergleich mit den Skierfahrten habe ich letztes Jahr in unserer Diskussion auch angestellt. Ich finde es nämlich auch, Abfahren ist eine Disziplin, die zum Radsport dazugehört. Und ich finde auch in den Abfahrten ist es ja selten so, dass die da im großen Peloton am Stück runterfahren, sondern Abfahrt ist ja, da hast du meistens zumindest ein bisschen Platz oder hast eben nicht im Sprint dann Schulter an Schulter oder sowas, wie sowas dazugehört. Jetzt hat der Sturz von Fabio Jakobsen ist natürlich durch die Radsportwelt gegangen, wie lange nichts mehr. Du warst ja früher auch Sprinterin. Habt ihr nach so einem Unfall eigentlich mit euren Fahrern darüber gesprochen? War das Thema? Ist das, weil das schaut man sich ja nicht an und das lässt einen ja nicht kalt. Ist das, war das, hatten da, haben euch Fahrer darauf angesprochen? Hat man gemerkt, dass das was mit wem macht, wenn man das sieht, oder?
Ja, gut, ich meine, die Tür so zumachen sollte man als Sprinter auch nicht. Ich meine, man kann ja die Tür ein bisschen zumachen, dass man weiß, dass der auf der rechten Seite nicht mehr vorbeifährt. Aber man sollte sie eben nicht so zumachen, dass die Person sich auf die Fresse legt, ne? Das hat man normalerweise auch Gefühl als Sprinter. Ist jetzt der Grund wegen nicht der Erste, der das eben auch ein bisschen extrem macht, ja. Sind die Verletzungen von Fabio extrem? Ja, die sind extrem. Die sind sicherlich nicht extrem, weil Grohn wegen die Tür zugemacht hat. Die sind extrem, weil die Barrieren nicht gehalten haben. Ja, also ich will jetzt den Grohn wegen nicht entschuldigen. Der hat da sich auf jeden Fall nicht korrekt und nicht fair verhalten im Spurt. Aber dass die Verletzungen eben so extrem schlimm geworden sind, das ist eben echt an der Absperrung schuld zu machen, weil die Barrieren, die sollten einfach nie so wegfliegen, dass er dann drei Dinger mitnimmt und dann eben in diese in diesen Zielbogen, in das harte Ding fliegt. Also, das ist die schwere Verletzung, ist es einfach die Absperrung. Ja, dass das Verhalten nicht gut war, dass das sanktioniert werden soll, das ist okay. Aber wie gesagt, ich denke mal, da muss man eben die Sicherheit von den Rennveranstaltungen sollte da an erster Stelle stehen.
Ich glaube auch, Grönewegen hat sich ja auch schon sehr, sehr stark entschuldigt, jetzt auf Social Media. Es tut ihm auch leid, wie er das gesagt hatte. Und ich glaube auch, in so einer Situation, das geht ja in der Millisekunde, wo er die Entscheidung trifft, wie weit er die Tür dann eben zumacht im Sprint. Ich glaube, das hat er hat nicht bewusst jetzt versucht, da den Fabio oder irgendwie in die Bande zu rammen. Ich glaube, so muss man das einfach auch sehen. Und dann fand ich auch von. Ja, also ich fand von Lefebvre dann auch zu hart. Also dass er dann, dass Lefebvre sich meldet und so sagt, es ist ein Mordanschlag. Es ging mir dann einen Tick zu weit, muss ich sagen.
Ja, das war, wie gesagt, vor Jahren, als Sagan rausgenommen worden ist bei der Tour mit Kev, ne? Ich meine, da hat er ja auch die Tür zugemacht. Gut, da hat der Demare die Etappe gewonnen. Der ist so eine Welle gefahren, das hat dann jeder vergessen, weil Kev sich auf die Fresse gelegt hat. Er war auch nicht richtig, aber da ist eben in der Hinsicht nichts passiert, weil eben die Banden auch gehalten haben, ne? Die waren sehr wahrscheinlich auch 20 km/h langsamer, das kommt dann noch dazu. Da ist dann wieder, ne, wenn du bei 85 so fliegen gehst und gegen was ist es eben dann doch immer noch was anderes als bei 65. Wie gesagt, also ich denke eben auch, dass da eher mehr an der Absperrung und an dieser Organisation, diese Etappe immer wieder zu machen, einfach was geändert werden muss. Also wie gesagt, ja, das sind eben zwei junge Holländer, da ist ja wahrscheinlich auch ein extremes Ego-Spiel drin und hin und her. Wie gesagt, er hat sich da nicht richtig verhalten. Ja, aber Mordanschlag, da würde ich jetzt auch ein bisschen zu weit gehen, weil ich meine, ich denke, dass keiner jemanden so verletzen will, dass er vielleicht dann nie mehr Radfahren kann. Also das würde ich jetzt auch nicht im Grunde wegen anhaften wollen, nur alles hin und her.
Ja, denke auch. Aber dann haben wir das Thema ist doch cool, dass wir das eben mal beleuchten konnten und dass wir da eben die Perspektiven haben, weil mir das auch dann ein bisschen zu weit ging. Grunewegen hat einen Fehler gemacht, wie du auch gesagt hast, den aus der Rundfahrt rauszunehmen und zu sperren, ist richtig, weil er muss dafür auch in sportlicher Weise bestraft werden. Aber dem Kerl jetzt noch hinten drauf noch mehr mitzugeben und so weiter, ich glaube, dass es dem auch gerade direkt danach wahrscheinlich auch nicht so gut ging. Das andere Thema aber, das war mir vorhin gar nicht bewusst, finde ich aber ganz spannend, was du erzählt hast von dieser Organisation über diese Mental Awareness. Bist du da nach wie vor aktiv, oder ist das jetzt mit deinem Job gar nicht mehr vereinbar oder wie weit machst du das noch?
Ja, ich glaube, ich habe ja teilweise was mit Veteranen in Amerika gemacht, wo ich dann teilweise die hatten, das hieß Ride to Recovery. Weil, wie gesagt, in Amerika das Problem ist eben auch, dass jeder 20. Veteran, also oder 20 Veteranen sich am Tag Selbstmord begehen, dadurch, dass sie einfach Posttraumatic Stress-Syndrom haben nach den Kriegen und alles. Und die haben dann eben durch so Programme probiert, Leute wieder rauszuhaben hin und her. Und da habe ich eben öfters mitgemacht. Ich glaube, das Programm hat sich jetzt auch geändert und hin und her. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und bei Clara, diese Awareness-Fahrt, die war eben einmalig. Ich meine, Clara ist immer noch Spokesperson in Kanada dafür und macht dann noch viel. Also ich versuche immer mal was zu machen, aber es ist jetzt nicht mehr so, wie es damals war, auch mit den Veteranen, dass man da drei, vier Mal im Jahr mit denen so eine Fahrt macht oder Trainingslager macht und alles hin und her.
Aber spannend, wie bist denn du zu dieser Organisation gekommen? Also war das über Claire, die du kanntest, oder irgendwie, wie kamst du da drauf?
Du, mit den Veteranen, ich weiß gar nicht, ich glaube, durch irgendeine Bekannte, die haben mich gefragt, ob ich da einmal mitmache, und die hatten einfach so ein, in der Nähe, wo ich wohne, in Kalifornien, ein Frauencamp gemacht, und wo dann einfach nur Frauenveteranen da waren. Und ja, und dadurch habe ich dann immer ein bisschen mehr gemacht, ne? Und das ist eben dann schon so beeindruckend. Also ich fand das eben auch sehr beeindruckend, wie manche von denen, wie gesagt, da sind teilweise Leute, die sind dreifach amputiert und die fahren im Fahrrad, und das ist für die das Allergrößte. Ich meine, ich bin dann mit dem Liege Memorial Challenge mich mal gefahren, da sind wir von Washington nach Virginia Beach gefahren, und da haben wir eben in Washington, das ist eine Riesenparade, immer über Memorial Day und alles hin und her, waren wir auch beim Vizepräsidenten, bei Joe Biden, hoffentlich der neue Präsident fürs nächste Mal. Der hat die dann losgeschickt und so, und dann hatte ich wirklich in Liege Fahrradtypen, die haben dann immer noch so Griffe, die man, wo man so dann noch schieben kann. Also der war mehr oder weniger blind, und der musste sich immer mit Ansage sagen, wo der lang fährt, ne? Und da habe ich gedacht, das wird interessant werden. Der ist im Desert Storm, da ist der total zerfetzt worden, ne? Der konnte auch nicht warm werden und alles hin und her. Das war so geil, der konnte auch jede Emotion in der Stadt, ich war natürlich total nervös, weil ich so, der sieht nichts, der musste andauernd auf meinen Clou, musste er hier Radfahren und in der Gruppe fahren und so. Es war aber, also es ist eine super geile Erfahrung, wo die eben auch sehen, wie sehr die wieder zum Leben finden, nur weil die sich aufs Fahrrad setzen. Ne? Also da habe ich gedacht, da müssten öfters mal ein paar Radprofis hinfahren, die sich immer über alles beschweren, das Leben ist so schwer, dass da mal mitfahren und sehen, was Radfahren auch wirklich für manche Leute bedeutet.
Ja, eine Kollegin von uns hat mit Angelika Dreo-Käser der letzte ein Interview geführt, und die hat Ähnliches erzählt. Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst. Sie fährt auch Dreirad im Deutschen Olympischen Sportbund, und sie hat eben auch erzählt, dass man musste ihr das erstmal zeigen, dass man darin fahren kann, und dass sie dann so eine richtig positive Erfahrung hatte, weil sie sich so viel sicherer gefühlt hat und da richtig Sport machen konnte.
Ja.
Auch eine ähnliche
Geschichte. Ja, es war cool. Also es ist, wie gesagt, es ist sehr... Ja, wie gesagt, es sind ganz viele große Schicksale, ne? Also das, da guckt man manchmal eben andere Sachen an, und das ist eben bei denen, ist eben auch so auf Facebook und alles hin und her. Man merkt eben, dass manche wirklich am Edge sind, ne? Die, wo du eben Angst haben musst, wo man das Telefon eben auch wirklich abnehmen muss, weil sonst rufen die am nächsten Tag vielleicht nicht mehr an. Und ja, es macht dann eben nachdenklich für andere Sachen im Leben und sieht andere Sachen dann auch manchmal ein bisschen anders.
Ja, stark, da mal über den Tellerrand hinauszublicken, das Straßenradsports. Aber man sieht, finde ich, wieder, kann man auch ein Fazit daraus ziehen, wie geil das Fahrrad ist und was man mit dem Fahrrad alles machen kann und aus was für Situationen einem ein Fahrrad, in welcher Form auch immer und in welchem Rennen auch immer, irgendwie weiterhelfen kann. Das ist ja irgendwie auch eine coole Sache. Jetzt haben wir eigentlich alle Punkte, die ich gerne ansprechen wollte, haben wir angesprochen. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Jonas, hast du noch, weil meine sind nicht mehr ganz so wichtig, muss ich dazu sagen.
Ich habe auch nur noch eine Kleinigkeit. Lass mich vielleicht kurz starten. Und zwar ist ja dieses Jahr Paris-Roubaix für die Frauen zum ersten Mal. Bist du so ein bisschen neidisch, dass die das jetzt fahren dürfen? Wärst du das gerne gefahren? Aus meiner Sicht jetzt mal, wäre das mal auch ein Rennen für dich gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist immer so ein Rennen, was man eben, ja, es sind eben die Klassiker, die guckt man sich im Fernsehen an. Da ist eben, man sieht eben, da ist Taktik, aber da kann eben so viel passieren. Und das ist eben so ein Rennen, wo man dann auch sagt, ja, da gucke ich mir die letzten 100 Kilometer an, weil es aufregend ist, ne? Die meisten Tour de France-Etappen braucht man sich ja eigentlich nur die letzten 20 anzugucken, weil sonst schläft man ja eigentlich ein, ne? Nicht, dass es uninteressant ist, ist aber doch sehr nach Plan, ne? Und ich sag mal, die Klassiker, da gehen eben öfters die Pläne ein bisschen durcheinander. Und das ist eben so das Aufregende. Ja, und Paris-Roubaix wäre auf jeden Fall eins meiner Rennen gewesen. Aber so, ich bin froh, dass ich dabei sein kann und dass sie das am Ende des Jahres fahren können. Und ich durfte ja jetzt auch schon mal ein bisschen testen, ein Rad testen. Und wir sind die letzten 50 Kilometer von den Männern gefahren. Also es ist schon geil. Also wie gesagt, das wird ein super geiles Rennen werden. Ja.
Ja, sehr gut. Jetzt habe ich meine zwei Kleinigkeiten-Fragen noch. Eine, die kann man da vielleicht ein bisschen dran anschließen, weil mich würde es eigentlich, ich würde so gerne mal mitfahren in so einem Auto, aber mich würde es vor allem interessieren, wie ist das, diese Autos von den Teams, die da hinterherfahren. Also ich finde, ich war einmal bei einer Etappe beim Giro am Start und habe das gesehen, also ich finde, die fahren ja Entschuldigung, also das ist ja teilweise krank, wie da gefahren wird, in der Kehre überholt wird, mit was für Geschwindigkeit. Man sieht, alle Autos sind auch nicht mehr ganz fresh, da hat es auch schon der ein oder andere Delle ist da mal noch drin. Wie ist es da mitzufahren, bitte? Muss man sich daran erstmal gewöhnen, an dieses Tempo und diese waghalsigen Fahrten? Weil ich finde das angsteinflößender als jede Abfahrt, muss ich sagen.
Ja, es ist manchmal recht am Limit, ne? Weil man muss eben auch wirklich aufpassen. Man hat Radiotür, man spricht selbst, man guckt aufs Tablet, wie die Etappe ist. Tausende Sachen. Ja, es kommt aufs Rennen drauf an. Die Klassiker sind auf jeden Fall extremer, weil man dann eben auch Leute überholen muss. Und manchmal ist es eben eng. Und es ist im normalen Straßenverkehr sind viele Sachen nicht möglich. Das ist wohl wahr. Ich meine, ich versuche mal abzuwägen. Wie gesagt, da ist Leben, steht auf dem Spiel. Ist dann ein Sieg so wichtig, als jemanden so schwer zu verletzen? Also denke ich dann eher nicht. Gut, da werden sehr wahrscheinlich andere anders denken. Ich denke mal, manchmal wird es auch echt extrem übertrieben. Aber so, ich sag mal so, die guten, manchmal sind das echt die Wannabes, die von hinten kommen, die schlimmer sind. Weil, also wenn ich so hinter Ronny oder so fahre, da fühle ich mich immer sehr sicher, weil er immer sehr sicher ist. Da weiß man auch, der macht keinen Scheiß. Da ist dann immer gut. Wenn man einen guten sportlichen Leiter vor sich hat, dann ist das immer angenehmer in der Karawane.
Also ist es wie im Sprint, man muss nur einem Hinterrad folgen und wenn man weiß, der ja. sportliche Leiter, der fährt entspannt, da kann man da wohl beruhigt im Windschatten hinterherfahren.
Ja gut, man hat ja seine Nummer, ne? Also da muss man eben, man muss sich ja in seiner Nummer einordnen, aber dann ist es eben gut, wenn man einen guten sportlichen Leiter vor sich
hat. Ah, okay, das wusste ich auch nicht, das mit der Nummer. Wie ist das jetzt, haben wir gerade über Paris-Roubaix gesprochen, Strade Bianche, jetzt haben wir die Fahrer schon kaum noch was gesehen mit dem aufgewirbelten Sand. Wie viel sieht man da im Auto noch oder wie sehr läuft da der Scheibenwischer und Spritzwasser die ganze Zeit durch?
Ja, nicht viel, es war staubig, ja.
Ja. Ja, stark. So, und jetzt kommt meine Abschlussfrage. Auch, wie gesagt, nicht das größte Thema. Wir machen sonst mit Fahrern oder Gästen oft so ein Social-Media-Zeugnis, wo wir uns den Auftritt anschauen, was die machen und so weiter. Jetzt mal bei dir aus der anderen Perspektive, als sportliche Leiterin. Jetzt hast du viele junge Fahrerinnen, viele nutzen da Social Media. Du hast vorhin Letizia Paternoster angesprochen. Da ist auch nicht jeder Instagram-Post rein aufs Radrennen bezogen.
Die meisten sind nicht aufs Radrennen bezogen.
Du siehst das also auch. Das war schon mal die erste Frage, die sich geklärt hat. Und wie betrachtet man das als sportliche Leiterin? Musst du auch mal die Lehrerin spielen, die eine Ansage sagt, jetzt leg mal das Handy weg und hör mal zu? Oder wie betrachtet man das aus deiner Perspektive?
Ja, Letizia habe ich das Handy auch schon weggenommen. Ne? Besonders als es gestürzt ist, habe ich es mit ins Auto genommen und sie war im Bus für 5 Stunden und da habe ich das Telefon dann bei mir gehabt. Hat es eigentlich mit gutem Humor genommen. Also es war, ja gut, ich meine, es ist ja Marketing, ne? Es ist ja, ich denke mal, es gehen jetzt auch ganz viele, wenn die keine Rennen mehr fahren, machen die auch nicht mehr Social Media. Also ich jetzt jemand wie Lizzie oder so, die wird ihr Leben nicht mehr auf Social Media vertreten, wenn die fertig ist mit dem Radsport. Das ist eben ein Marketing-Tool, das will ja auch das Team, dass die Mädels das machen und hin und her. Und deswegen machen die das ja. Also ich sage ja, die meisten sind ja eigentlich gut und geschmackvoll. Wie gesagt, Letizia ist jung, da muss man eben manchmal dran arbeiten. Wie gesagt, die ist total lieb und harmlos. Die ist sich dem teilweise eben auch wirklich nicht bewusst. Ne? Und ja, da ist man eigentlich ein bisschen mehr beschützend als alles andere, weil ich meine, die ist 20 Jahre, die ist bildschön. Man weiß eben auch, was so im Internet alles betrieben wird. Also da ist man mehr so beschützend, als dass das in irgendeiner Weise, weil man einfach nicht will, dass Leute das eben auch in den falschen Hals kriegen oder sonst was. Ne? Weil wenn du Letizia eben wirklich persönlich kennst, ist sie eine ganz andere Person, als dass das auf Social Media porträtiert. Ne? Und ja, sieht man eben, da versucht man die einfach zu beschützen. Die anderen Mädels, die machen das ja ganz gut. Die kriegen ja auch meistens ein bisschen Unterricht im Trainingslager und alles hin und her und dann muss man sich da nicht so groß Sorgen machen. Man kriegt aber manchmal Informationen über Social Media, die vergessen einen zu erzählen. Da kann man dann immer mal nachfragen. Ne? Das ist immer sehr interessant.
Hast du da vielleicht eine Geschichte? Genau, jetzt musst du auch was dazu sagen.
Ja, dass er krank war zum Beispiel. Ne? Und dann schreibt man eine Nachricht. Ja, schön, dass ich auch weiß, dass du krank warst. Oh, habe ich vergessen zu sagen, macht nichts. Habe ich auf Social Media gesehen. Deswegen verfolge ich meistens meinen Fahrern. Manchmal, um einfach nur zu sehen, was da los ist. Man kann da viel raus erfahren und rein interpretieren, was die posten oder wie der mentale Stand auch ist, wenn man eben die Person dahinter auch kennt.
Also an alle Fahrer, die zuhören, aufpassen, die sportlichen Leitungen, schaut mit.
Ja.
Ja, wunderbar. Haben wir nochmal einen Aspekt bekommen, was alles in deinen Aufgabenbereich oder vielleicht in deinen Verantwortungsbereich als sportliche Leiterin fällt. Ja. Das ist ja dann doch nicht nur das die taktische Anweisung von hinten.
Es wäre schön, wenn es einfach nur das wäre.
Sehr gut, ja wunderbar. Dann haben wir da sehr viel mit Einblick bekommen, was deinen Aufgabenbereich so angeht. Vielen Dank erstmal für deine Zeit nochmal, war super spannend.
Kein
und
Problem.
Viel Erfolg euch vor allem für die nächsten Rennen und ich drücke nach wie vor die Daumen, dass die Räder wieder auftauchen. Irgendwo.
Alles klar, dankeschön. Gut,
ciao.
Tschüss.
Ja, das Ina Joko Teutenberg bei uns zu Gast bei What's Up. Jetzt bleibt uns hinten raus gar nicht mehr so viel zu sagen. Zwei, drei Kleinigkeiten habe ich noch. Wir dürfen natürlich, geht natürlich, es kann keine What's-Up-Folge geben. Ohne was?
Strawarzen.
So. Da habe ich doch mal wieder mir was aufgeschrieben und da habe ich doch mal wieder was mitgebracht für euch. Natürlich habt ihr alle gewartet. Das haben sich hier alle durch, glaube ich, schon fast ein, dreiviertel Stunden Podcast gequält und natürlich warten alle nur auf die dieswöchigen Strawarzen.
Gequält?
Nein, natürlich. Bitte. Aber wir sind auf jeden Fall soweit. Zwei Geschichten habe ich dazu. Zum einen aus unserem Strava-Club, der fleißig immer weiter wächst. Den Gewinner der letzten Woche, Oliver Reim war das, hat die 1000 Kilometer gerade so noch geknackt. Und vor allem, wenn man auf seine Aktivitäten guckt, eigentlich auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Die haben nämlich einen Junggesellenabschied gemacht, so wie sich das liest. Mir fehlen leider die Fotos dazu. Die sind nach Frankreich gefahren, sind coole Pässe gefahren, 15.000 Höhenmeter in der Woche. Klang richtig cool und die Titel waren eben immer Junggesellenabschied, einfach eingepackt und losgefahren und so weiter. Oliver Reim, wenn du uns zuhörst, schick und falls es da Fotos gibt, Junggesellenabschied, das sind doch oft mit lustigen Outfits oder irgendwas. Normalerweise trinkt man an einem Junggesellenabschied doch auch mal ein Bier am Abend oder irgend sowas. Also falls es da lustige Fotos gibt, schick uns die gerne. Würde mich interessieren, wie das ausgesehen hat. Die Tour war auf jeden Fall cool. Und Nummer zwei von Strawarzen, Yannick Steimle, der junge deutsche Profi bei The Conny Quickstep. Wir hatten auch vor ein paar Wochen ein Interview mit ihm, gerne reinhören, wenn euch das interessiert. Das hat mich ja belustigt. Der hat letzte Woche, vielleicht auch, weil er gerade keine Rennen fahren konnte oder keine Rennen gefahren ist, hat er zu Hause mal ein bisschen aufgeräumt, hat eine Aktivität hochgeladen. Ich glaube, er hat sie auch so genannt, mal ein bisschen aufgeräumt und hat da, glaube ich, 10 Comps oder so geholt. Die hatte er aber nicht lange. Die Comps wurden ihm aberkannt, weil irgendein Strava-Nutzer die wohl gemeldet hat. Dann gab es einen Kommentarverlauf unter der Aktivität, dass sich ein paar Leute schon beschwert haben, oh, wer meldet das denn und wie blöd. Ein oder zwei Tage später, Yannick Steimle fährt nochmal raus, holt nochmal ein paar Comps und schreibt schon drunter, so, wer will dieses Mal melden? Und die wurden wieder gemeldet. Irgendwer meinte, wieder hat das irgendwie gemeldet, als dass das jemand mit dem Auto oder irgendwas gefahren sei und sonst wie. Und ich glaube, es war die dritte Ausgabe, die Yannick Steimle, die Comps hatte dann, glaube ich, behalten, aber dann auch nur noch gefragt hat, so, mal schauen, wie lange es jetzt hält. Also Yannick Steimle im Kampf gegen die Strava-Nutzer, die ihm die Comps nicht gönnen. Mein heimliches Strava-Highlight der letzten Woche.
Wie fies ist das denn? Das ist ja fast so schlimm wie hier so Amateur-Radsportler, die bei irgendwelchen Profirennen sich dann aufregen, wenn Ex-Profis oder sowas mitfahren. Hat man bei den Kollegen vom Besenwagen ja mal die Story von Paul Voss gehört. Also,
böser Paul Voss, der einfach Rennen gewinnt.
Der einfach noch Rennen mitfährt. Was fällt ihm denn ein? Naja, aber das ist natürlich, zeigt mal wieder diese Ehrgeizigkeit der Radfahrer.
Verbissenheit von manchen Hobbyfahrern. Da werden Comps einfach nicht gegönnt. Genau, ansonsten.
Wir zweifeln nicht daran, dass Yannick Steimler die legal geholt hat. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja.
Schaut auf dessen Watt, dann wisst ihr auch, warum der die Comps hat. Ja, ansonsten, Spielleiter Jonas, es geht auf die Tour de France los.
Die Tour de France geht wieder los. Ich freue mich sehr. Und wir haben letztes Jahr intern schon bei uns so ein WhatsApp-Manager-Fantasy-Spiel, wie auch immer, gemacht, wo man sein eigenes Tour de France-Team aufstellen kann. Und man bekommt Punkte für die einzelnen Fahrer, je nachdem, was sie machen, wie viel sie bei der Etappe werden, ob sie ein Trikot haben. Gibt sonst noch ein paar Wertungen. Und dieses Jahr wollen wir das machen, und zwar mit unseren Zuhörerinnen, die da Lust drauf haben. Und da könnt ihr euch anmelden. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Mir hat das sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe nicht mal
gewonnen. Aber du hättest gewonnen,
glaube ich.
Du hast nur auf ein, zwei Etappen vergessen, dein Team aufzustellen, ne? Also man kann das kurz erklären. Man pickt sich ein paar Fahrer raus, hat so ein gewisses Punktekontingent zur Verfügung. Natürlich sind die besten Fahrer am teuersten. Und man muss vor jeder Etappe, glaube ich, seinen Kapitän auswählen, dessen Punkte dann doppelt zählen. Und man kann irgendwie vier oder fünfmal während der Tour nochmal Fahrer tauschen oder so, glaube ich, ne?
Ja, aber zu den genauen Regeln kommen wir dann das nächste Mal noch. Wie,
aber immer, meldet euch Lust auf jeden habt, Fall an.
Genau, wenn ihr Lust habt, schreibt uns, dann kriegt ihr einen Link. Und dann könnt ihr euch da anmelden. Und dann machen wir da einen schönen WhatsApp-Fight um die besten Tour-Experten.
Hat Spaß gemacht letztes Jahr. Und Stichwort Tour de France, es geht los. Das können wir schon mal auch als Hinweis an unsere Hörer mitgeben. WhatsApp schaltet jetzt auch mal wieder aufs verbale große Blatt. Wir geben jetzt mal Gas. Ab jetzt wird es uns wöchentlich geben. Wir haben ja momentan den 2-Wochen-Rhythmus über die komplette Corona-Zeit hinbekommen. Gott sei Dank. Dank cooler Interviewgäste. Und ja, wir werden ab jetzt jede Woche eine Folge machen, haben auch schon ziemlich sicher einen coolen Interviewgast für die nächste Woche. Die nächsten zwei Folgen werden große Vorschau zur Tour de France, zur Strecke, zu den Fahrern, dass man alles mitbekommt, was man eigentlich wissen muss zur Tour dieses Jahr. Und die Hörer von letztem Jahr werden es vielleicht noch kennen. Wir haben ja letztes Jahr kurz vor der Tour angefangen. Ab Beginn der Tour de France gibt es uns dann sogar täglich mit unserem kurzen Tourfunk quasi jeden Tag, ich glaube, das waren die Folgen immer so 15 Minuten, 20 Minuten, die tägliche Dosis Tour de France, wo ja dann auch morgens auf dem Weg zur Arbeit oder am Abend, falls ihr die Etappe nicht sehen konntet, alles mitbekommt, was man von der jeweiligen Etappe wissen muss, inklusive Blick übers Lenkerband und alles Mögliche. Das heißt, wir geben Gas, es geht richtig los und meine Vorfreude auf die Tour ist sehr, sehr groß.
Ich habe auch schon Bock, deshalb bleibt uns nur noch zu sagen, Feedback wie immer gerne auf Instagram oder Twitter an uns. Wir machen jetzt hier Schluss und machen schnell vielleicht jetzt schon die Augen zu, damit wir die Nächte schneller vergehen, bis die Tour de France losgeht.
Das war so ein richtiger, das war so ein richtiger Papaspruch kurz vor Weihnachten. So.
Richtig.
Jetzt schlaft mal ein bisschen früher, dann kommt auch der heilige Abend schneller. Absolut.
Papa Bayer.
Ich bin auch müde.
Er will einfach nur ein Mittagsschläfchen machen.
Jetzt erstmal Augen auf, heute beginnt die Dauphiné. Erstmal angucken, was da losgeht und dann zur Tour de France. Bis dahin.
Was ab? Der Radsport-Podcast.